Hallo und herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten-Podcast. Episode 60, Robotiklabor, der Podcast über Robotik. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Mike Pfingsten und das ist mein kleiner, aber feiner Podcast, um euch Wissen, Tipps und Tricks rund um Systems Engineering weiterzugeben, damit ihr erfolgreich und stolz sein könnt auf die Systeme, die ihr entwickelt. Das ist die 60. Episode und heute mal ganz anders. Ich habe Markus Knapp eingeladen, über seinen Robotik-Podcast zu erzählen. Ich bin vor einiger Zeit über seinen Podcast gestolpert und fand ihn wirklich klasse. Und da ich selbst auch Roboter sehr spannend finde, denke ich, dass vielleicht den einen oder anderen sein Podcast sehr interessieren wird. Und in einer sehr spannenden Episode unterhalten wir uns über seinen Podcast und schweifen auch gerne mal sehr ausführlich ab. Zum Ende hin erzählen wir auch mal noch ein bisschen über die Herausforderungen beim Podcast, so auch, dass ihr mal einen Blick hinter die Kulissen des Podcasts werfen könnt. So begrüße ich heute den Markus Knapp vom Robotiklabor Podcast in der Episode. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, dass wir uns mal unterhalten über seinen Podcast und diese Themen, die in dem Podcast da gewälzt werden, und freue mich sehr, ihn heute da zu haben. Hallo Markus.
Hallo Mike.
Schön, dass du dabei bist.
Ja, danke für die Einladung.
Immer gerne. Ich würde vorschlagen, bevor ich jetzt groß anfange zu erzählen, was euer Podcast ist und vor allem, wer du bist oder ihr seid ja zu mehreren, schlage ich einfach mal vor, stell dich mal vor oder erzähl mal ein bisschen darüber, wer ihr seid und was ihr so macht.
Ja, wer sind wir so? Im Moment sitze ich hier allein, ich bin Markus Knapp, bin seit 66 Jahren Rentner, nein, Erwin Lindemann, ne? was war die Idee? Wir wollten vor 2 Jahren, hatte ich irgendwie die Idee, ich bastel privat mit Robotern rum und habe irgendwie gedacht und habe selber sehr viele Podcasts gehört, diverse rund um Tim Pritlove, Mobile Max, Not Safe for Work, aber auch Bits und so, ein Mac-lastiger Podcast, und habe dann irgendwann gedacht, das finde ich nicht schlecht, ich ziehe da sehr viele Informationen raus, ich finde es super unterhaltsam, und da war eigentlich so die Idee vor ziemlich genau 2 Jahren sogar, am Ende des Monats, ich möchte eigentlich gerne was zurückgeben. Und das klingt vielleicht ein bisschen kitschig, aber das war tatsächlich so die Idee, Mensch, das ist super, das ist alles kostenlos im Netz, das möchte ich auch machen. Und dann habe ich sehr lange rumgefragt in meinem Bekanntenkreis, weil Robotik ist jetzt ja nicht so das alltägliche Thema, als Hobby vielleicht. Ich kann da gleich eine Anekdote vorwegnehmen, ein guter Freund von mir ist Planespotter, sprich der fotografiert Flugzeuge.
Ah, okay.
Das ist ja jetzt auch nicht so alltäglich. Und der war wirklich schon in der Weltgeschichte überall und hat schon, macht dann die Foto immer von seinen Flugzeugen. Und ich sage immer, also er weiß das auch, ich, Christian, sag mal, ich meine, das ist so, du fotografierst Flugzeuge. Und er sagt immer, ja, aber Markus, du baust Roboter. Sag ich, okay, gewonnen. Und so ist es dann auch eigentlich mit dem Hobby. Ich war schon immer Technik interessiert. Ich habe eine Ausbildung als Fernmeldeanlagenelektroniker gemacht und dann nochmal als technischer Assistent für Informatik und habe eigentlich schon immer gerne irgendwas gelötet, gebastelt mit Telefonen, damals halt dann sehr viel, irgendwelche Schaltungen, die automatisch ans Telefon rangehen und da irgendwas abspielen und die man anrufen konnte aus der Ferne, so was heute jeder Anrufbeantworter oder sonst wie was schon kann. Aber in den 80er, 90er Jahren eher war das halt noch nicht so verbreitet. Und eigentlich war es immer so ein bisschen, naja, der Traum klingt jetzt auch so ein bisschen pathetisch fast, wie ich wollte immer schon mal zum Mond fliegen. Aber so Männer wollen ja immer gern alles kontrollieren und so fand ich es immer mal faszinierend. Es wäre eigentlich toll, wenn man irgendwas hätte, was autonom durch die Wohnung sich bewegt, das macht, was man will. Also eben nicht ein ferngesteuertes Gerät, sondern dass das irgendwas was ist, was es selbst kann. Und dann hatte meine vor acht Jahren mittlerweile, war meine Frau, glaube ich, auf so einem 4 Wochen Urlaub und habe ich gedacht, das ist die Gelegenheit. Jetzt fange ich damit an. So, und mit dem Roboter basteln, nicht mit dem Podcast. Der war erst vor 2 Jahren und so bin ich so ein bisschen dazu gekommen und habe eigentlich durch die große weite Welt des Internets geguckt, was gibt's für Roboter mit Beinen, mit Rädern, mit keine Ahnung was. Und habe eigentlich dort, weil ich immer nicht so der, wie soll ich sagen, nicht so unbedingt so der planende Typ bin, jetzt mir nicht so super Riesengedanken gemacht, sondern mir einfach immer sehr viel Anregungen geholt und gesagt, okay, soll er Räder haben, soll er 3 Räder haben, 4 Räder haben, sondern immer so ein bisschen geguckt, so was gefällt mir, was finde ich interessant, und habe immer so ein bisschen drauf losbestellt. Und entsprechend sieht auch die Entwicklung aus. Man kann das nachverfolgen auf meiner Webseite direx.de, schreibt sich Dora, Ida, Richard, Emil, Cäsar, Siegfried. Werden wir dann in deine Shownotes sicher noch packen.
Genau, die packen wir einfach in die Shownotes.
Und da habe ich das Ganze auch tatsächlich über 7 Jahre dokumentiert, alle hunderte, tausende von Fotos, sehr viele Texte auch immer dazu, wie ich da was abgeschleift und gefeilt und gesägt und gebohrt und gelötet habe. Und habe mir das wirklich komplett angeeignet, dass es zuerst eigentlich anfing, okay, das Einfachste ist, du nimmst einen Laptop mit einem damals noch Parallelport, da wusste ich, wie man ein paar LEDs ansteuert, das hatte ich irgendwo mal gelesen, am C64 schon. Also für die Opa erzählt vom Krieg, für die jüngeren Hörer.
Ja, die kenne ich ja auch noch. Da war ich, genau. C64, da habe ich mit angefangen. Das habe ich beim Konfirmationsgeld habe ich mir C64 gekauft. Das erste, was ich mir gekauft habe, war Extension Card.
Ja, cool.
Die habe ich natürlich komplett auseinandergenommen. Da habe ich mir einen Schaltplan vom C64 und da ging das Ganze los. Ja, das kenne ich sehr gut.
Ja, so und so ähnlich war das eigentlich auch. Und dann hatte ich halt gesehen, es gab so einen Roboter, der nennt sich ER1 oder ER1. Das war einfach nur so ein Aluminiumgestell, vorne mit 2 Rollen wie bei so Inline-Skates drauf, jeweils rechts und links Motoren, ich glaube Schrittmotoren, eine dritte Rolle hinten in der Mitte, damit das Ganze auf der Stelle sich drehen kann. Und ein Laptop oben drauf zur Steuerung und eine Kamera oben und das war's dann. Da habe ich gedacht, naja, 650 Euro, das kannst du selber günstiger. Und außerdem macht es vor allen Dingen viel mehr Spaß, das selber zu basteln. Rückblickend habe ich, glaube ich, Tausende von Euros in 7 Jahren mittlerweile ausgegeben. Aber tatsächlich war das auch immer, wie ich dann eigentlich gemerkt habe, so das Spannende eigentlich gar nicht zu gucken irgendwie. Oder ich sag's mal andersrum. Es war so ein bisschen immer der Lego-Effekt. Ich weiß nicht, jeder oder viele von uns haben sicher in der Jugend schon mit Lego irgendwas gespielt.
Ja.
Vielleicht Lego-Technik. Klar. Genau, ja, Lego-Technik-Kast kriegt. So. Ja. Und dann hast du das Ding, super, Weihnachten, Lego-Technik, neues Modell, alles zusammengebaut. Und was war dann? Es war langweilig.
Ja.
So, und genau das war eigentlich bei meinem Roboter dann auch. Ich habe wirklich manchmal monatelang probiert, über die serielle Schnittstelle irgendwas anzusteuern und bis der Motor dann funktioniert hat und sich gedreht hat und dann war ein Riesenerfolg und dann drehte er sich um die eigene Achse und ja, ist ja irgendwie langweilig. Und jetzt? Und so habe ich eigentlich immer mehr gemerkt, dass es wirklich ganz klassisch mehr so der Weg ist, das Ziel war, dass ich wirklich mehr Spaß hatte, irgendwas dran zu entwickeln und das dann jetzt nach irgendwann. Also fast evolutionär sind dort wirklich einfach diverse Roboter entstanden, immer wieder alles auseinandergenommen und neu gemacht. Neue Räder, dass er seitwärts fahren kann, habe ich jetzt aus den USA irgendwo dann bestellt zum Schluss. Und irgendwann sollte es dann auch der Laserscanner sein. Jeder, der in der Industrie arbeitet, wird jetzt in Ohnmacht fallen und sagen, okay, ich baue mir keinen Roboter, weil der weiß, was diese Dinger neu kosten.
Ja.
Aber ich habe halt irgendwie bei eBay gesagt, okay, komm, 350 Euro ist ein guter Preis, ist ein Zehntel vom Neupreis mindestens. weil ich das irgendwo gesehen hatte, okay, hat einer Laserscanner, das ist toll, will ich auch haben. Und dann habe ich das, weil es nicht so viele Informationen von SIG damals gab, habe ich teilweise das Protokoll reverse-engineert anhand der Hexcodes, weil ich ein paar Informationen hatte, aber nicht alle.
Okay.
Gott, wenn ich das jetzt höre. Unglaublich. Und so ging das halt immer weiter, ne? Dann irgendwie, okay, Mikrocontroller-Programmierung, viele schon mal gehört, es gibt Atmel-Mikrocontroller, die so viel auf so Arduino-Boards sind, kann man ja vielleicht später nochmal was zu sagen. Okay, das angeeignet, wie das ging und so ging das eigentlich dann immer weiter. Dann habe ich einen ARM-Prozessor irgendwann genommen, dann das angeeignet und ja, immer wenn das dann ging, war es dann eigentlich langweilig. So mal übertrieben gesagt, aber tatsächlich, wenn ich so überlege, eigentlich hat es erst nach 7 Jahren so funktioniert, wie es sollte. Der Roboter konnte nun autonom durch die Wohnung fahren. Und die beliebte Frage von jemandem, der sich so gar nicht für das Hobby interessiert hat, will jetzt nicht sagen, dass das vielmals Frauen waren, die jetzt eher nicht so technisch interessiert waren. Die erste Frage war immer, wie heißt er?
Ah, nein.
Ja, das klingt jetzt sehr böse vielleicht, aber sehr viele haben das nun mal gefragt und sage ich, ja, auch eigentlich hat da keinen richtigen Namen. Ich nenne ihn halt Direx 1, ganz einfallslos. Und die zweite Frage war mal, was kann er? Gerne gefolgt durch die Frage, kann er irgendwie abwaschen? Nee, kann der staubsaugen? Also man merkt ja mittlerweile, es gibt Staubsaugerroboter zu kaufen. Ja. Kann der staubsaugen? Nein, der kann nichts. Was kann der denn? Ja, der kann durch die Wohnung fahren und der führt nirgendwo gegen. Mhm. Und da hast du jetzt 7 Jahre dran gebaut. Ja, das ist eine längere Geschichte. Und jetzt habe ich ja schon fast 9 Minuten gesabbelt und nur die kurze Geschichte von dem Roboter erzählt. Aber tatsächlich, er steht jetzt, ich war letztes Jahr auf einem großen Technik-Event in Berlin, die Campus Party. Kann man gut finden, kann man schlecht finden. Uns hat sehr viel Freude bereitet, aber weil dort auch Gleichgesinnte waren. Und alle, die sich damals auskannten mit Robotern, haben gesagt, oh, das ist ja irre. das hast du alles selber gebaut. Also auch natürlich eine schöne Bestätigung. Man sagt, oh ja, wow. Ich hatte ja, vorher nur so mich selber als Vergleich. Aber tatsächlich steht er jetzt seit einem Jahr rum und ich habe seit einem Jahr nichts mehr dran gemacht, weil seitdem läuft der mehr oder weniger.
Ja.
Was aber auch sicher damit zusammenhängt, dass ich jetzt ein bisschen in die Mikrocopter- oder Quadcopter-Welt oder von mir aus auch Drohnenwelt eingestiegen bin. Aber dazu vielleicht dann später nochmal was. Ja, das war so ein bisschen, wie ich so dazu gekommen bin. Ich habe dann in meinem Freundeskreis ein bisschen geguckt, wer interessiert sich noch dafür, weil so einen Podcast alleine machen fand ich jetzt nicht so ansprechend, mich da die ganze Zeit selber reden zu hören, und habe dann halt rumgefragt und die, die sehr viel Ahnung hatten oder viel mehr Ahnung noch als ich mache es ja nun auch nur als Hobby, die wohnten zu weit weg und sagten, ach nee, und reden und Podcast, das ist nicht so mein Ding, ist ja auch nicht jedermanns Sache.
Ja.
Und dann habe ich halt einen Kumpel gefragt, mit dem ich auch zusammen die letzte Ausbildung gemacht habe, den Martin, und sagte, ja, ich habe zwar keine Ahnung und ich bin auch eigentlich eher ein Rügerer. Sag ich, na, das wäre auch zu viel, zwei so Sappelköppe wie ich. Und dann machen wir das mal. Und dann haben wir die erste Sendung aufgezeichnet und die war auch ganz gruselig. Also für alle, die auf robotiklabor.de auf unserer Webseite den Podcast abonnieren, überspringt bitte die Folge 1. Folge 0 ist okay, da spreche ich nur das Intro. Es ist sogar so, dass ich sogar die Folge 1 nachher nochmal was vorgesprochen habe, dass es doch recht schlecht war, und wer sich das antun will, kann das natürlich machen, aber im Zweifelsfall soll er einfach zur nächsten Folge
kommen. Ja, aber Markus, das ist ja auch so. Also ich habe jetzt letztens auch mal in irgendeine der ersten Episoden mit reingehört, wo ich mir denke, so Gottes Willen.
Ja? Ja.
Also du merkst wirklich bei uns allen Podcastern, aber auch über die Zeit, du hast mehr Erfahrung mit der Technik, du hast mehr Erfahrung im Sprechen, das ist alles fluffiger, auch die ganze Technik-Fu-Kram. Mhm. Also, aber kenne ich gut, ja.
Ja, also denke ich auch, aber das weiß vielleicht nicht jeder, der da einsteigt, ne? Also ich war ja jetzt auch schon mal auf ein, zwei Events, auf dem Robocup, den German Open, der Fußballmeisterschaft, Roboterfußballmeisterschaft, die ist immer in Magdeburg seit den letzten Jahren, und da habe ich dann auch ein paar Flyer gedruckt und die verteilt, muss man ja nutzen, um ein paar Interessierte, wenn nicht da, wo dann? Interessierte Hörer zu bekommen, und da rennen halt auch viele Kittys rum und denke ich immer, oh Gott, wenn die ersten Sendungen und so, also das schalten die ja gleich ab. ja, aber das war so die Idee, aber da haben wir uns dann auch irgendwie so ganz gut reingefunden. Ich bin tatsächlich ganz überrascht, wie man sich doch ein bisschen dran gewöhnt. Am Anfang haben wir einen riesen Jubel gemacht, als wir irgendwie so 40 Hörer hatten. Also ich zähle halt einfach ganz, ganz stumpf so die Menge an Traffic, die mit den Top-10-Dateien verursacht wird pro Monat. Ich weiß, wie groß eine Folge ist. Das heißt, so viel ist die Folge mindestens vollständig mal runtergeladen worden. So, wenn sie halt 100 MB groß ist, dann lässt sich das halt recht schnell ermitteln. Und mittlerweile bin ich überrascht, dass wir fast 700 vollständige Downloads haben. Weil wenn man denkt, das ist ja doch irgendwie eine Nische, ist das ja das Schöne im Netz. Es gibt tatsächlich interessierte Leute, die irgendwie mal Robotik bei iTunes eingegeben haben oder in irgendwelchen anderen Podcast-Verzeichnissen, podcast.de oder sonst wie was, und die sich dafür interessieren. So, das war
ja,
so.
Aber das ist auch das Schöne daran. Also ich meine, hier mein Zukunftsarchitekten-Podcast, das ist ja auch ziemlich Nische. Also von den Ingenieuren ist es eigentlich nochmal die Untergruppe der Entwicklungsingenieure. Und dann nochmal die Untergruppe der Systemingenieure, das heißt die Leute, die sich eher um das ganze große Bild kümmern. Mhm. Und ich kann mich jetzt dran erinnern, zum Beispiel bei dir war es so, ich glaube, ich bin über Robotiklabor in der Hörsuppe gestolpert.
Ach so, steht das jetzt da drin?
Ich meine, es war die Hörsuppe oder Relive, ich bin mir nicht sicher.
Mich eigentlich wundern. Ich habe mich nämlich mal ganz frech selbst vorgeschlagen und stehen aber bisher noch nicht da drin, was ja auch sowieso.
Also ich habe ihn ja kennengelernt auf dem Podcaster-Treffen da in Berlin im Mai.
Aha.
Und er hat sich ja anscheinend zumindest mal eine Episode an, bevor er dich da reinstellt. Also Zukunftsarchitekten ist da drin.
Mhm.
Und ich meine,
tatsächlich,
ihr seid ja auch drin.
Neue Podcast, Robotiklabor, das ist ganz
neu. Ja.
Guck. Cool, jetzt werden wir reich und berühmt.
Na, natürlich.
Ich muss weg.
Was übrigens ganz spannend ist, ist Relive.
Aha.
Relive ist ja diese Geschichte von den Jungs, die machen quasi wieder eine 24 Stunden, 7 Tage Radioshow, die du quasi über diese, ich sag mal, Streaming-Radios, du hängst dir in der Küche und hast keinen Bock mehr auf das klassische Radio, und dann willst du das an und dann kommt da halt 24 Stunden Inhalt.
Okay.
Und die packen einfach Episoden von irgendwelchen Podcasts hintereinander.
Ah.
Und die sind auch auf mich zugekommen vor ungefähr 6, 8 Wochen und sagten, hier, Können wir das auch nehmen? Habe ich gesagt, ja klar, ich habe hier den Zukunftsarchitekten, den zweiten, noch den Pechacha-Podcast, wo ich über Präsentationen rede und meine ganze Erfahrung da weitergebe. Mhm. Können wir nehmen. Ist alles CC, gar kein Thema. Und ich habe jetzt die ersten Hörer, die zurückkommen und sagen, wir haben dich hier über ReLife gefunden. Okay. Auch, ist ja auch interessant. Ja, irgendwie so habe ich euch auch gefunden. Also das ist ja auf der einen Seite das Spannende, auf der anderen Seite halt auch die Krux am Podcasten. Eben, wir sind mit unseren Themen in der Nische, aber sie sind spannend. Mhm. Und es ist einfach so, das ist ja das Schöne, du kannst ja wirklich dann auch ergiebig und ausgiebig, intensiv über Themen diskutieren, sie in die Tiefe und die epische Breite auch ausrollen. Ihr macht das ja auch bei euch in eurem Format. Mhm. Ich habe das ja auch gerade bei den Gesprächsepisoden so, dass ich auch gut und gerne mal eine Stunde und mehr höre. Aber das Schöne ist ja, die Hörer haben ja die Pause-Taste. Ja, also das heißt, wenn sie irgendwie auf der Fahrt zur Arbeit angekommen sind, drücken sie halt eben auf Pause und nachmittags, wenn es nach Hause geht, wieder zurück. Oder eben halt auch beim Joggen oder im Flieger oder wo sie auch gerade unterwegs sind.
Genau, so nutze ich das ja selber auch. Und
genau, so mache ich es ja auch, ja.
Deshalb ist es auch immer relativ egal. Ich weiß nicht, die ersten Sendungen waren mal eine halbe Stunde oder eine Stunde und wir haben jetzt teilweise die längste Sendung ist mal knapp über 4 Stunden geworden.
Oh, ja gut, das habe ich noch nicht.
Da waren wir natürlich auch echt fertig am Ende, weil klar, ich schweife durchaus gerne auch mal ab, aber wir hatten neulich irgendeiner unserer Hörer irgendwo geschrieben, wir würden doch manchmal ganz ordentlich abschweifen, aber das würde es eben auch gerade ausmachen. Oder im Chat, wir senden ja jetzt seit neuestem auch live.
Ja.
Jetzt gerade am Samstag die zweite Sendung gemacht, die ich dann noch online stellen muss und das ist dann halt ein Stream und mit Chat nebenbei, wie man das so kennt, auch von anderen Formaten, was ja interessant ist, dann geben die Leute auch nochmal eben Feedback oder ich schmeiß gleich den Link da rein, die können sich das live ansehen. Auch wenn wir jetzt nur 15 Live-Hörer hatten, Samstagabend 20 Uhr, aber immerhin.
Naja, Anfang. Also das sind so Dinge, wo ich ja auch noch dran bin. Ich bin halt so viel unterwegs, dass ich das regelmäßig live machen kann. Das ist einfach mal mir noch ein bisschen die Krux. Ich arbeite dran, dass ich das so vielleicht bis Ende des Jahres so weit organisiert habe, dass ich irgendwo halt einen festen Termin habe. Mhm. Weil ich finde das auch ganz cool. Also live zu senden, ich meine, das ist am Ende dann halt für die, die Lust haben, es zu hören live. Die anderen hören es eh dann über ihren Podcast-Client. Und du kannst halt also Sachen machen, wie die Shownotes einbinden, das, was ihr ja schon macht und auch die Kapitelmarken und das alles, wo ich ja auch noch hinten dran hänge. Also ich muss ja auch noch meinen Podcast hier umbauen auf den Podlove. Da habe ich noch eine große Aufgabe. Ich glaube, da freue ich mich schon so auf die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr.
Die immer erstaunlich kurz ist.
Ja, vor allem wenn du einen Podcast umbaust. Ja,
und überraschenderweise immer gleich lang.
Ja, genau. Ne, aber man weiß ja dann, was man dann so am ersten Weihnachtstagabend um 10 macht, wenn alle im Bett sind.
Alle Geschenke ausgepackt, langweilig. Man muss ja die Zeit auch rumkriegen mit den Lieben.
Genau. Ne? Darf ja nicht langweilig werden. Also, was ich spannend finde, du beschäftigst dich halt mit Robotern so seit, wenn ich das richtig verstanden habe, 2005?
Wenn das 7 Jahre sind, 8 Jahre sind, dann kommt das hin.
Kommt ja ungefähr hin. Ja, nach Adam Riese, ich überlege gerade, 2005. Und ich habe mir gerade die Homepage nebenbei mal angeguckt. Also es ist schon echt interessant. Also mit Unterflurbeleuchtung finde ich ja schon mal mega.
Ja, da haben tatsächlich viele gefragt, irgendwie so, hier Golf GTI, Unterbodenbeleuchtung oder welche Automarke deiner Wahl auch immer. Das habe ich tatsächlich woanders gesehen und zwar ist es nicht aus Wichtigtuerei oder Show-Effekt, das ist einfach zur Signalisierung von Zuständen.
Ah.
Das war nämlich tatsächlich die Idee. Ich habe hier einen kleinen Mini-Touch-TFT, so ein 7-Zoll-Ding drauf. Da kann man natürlich nicht so viel erkennen, insbesondere nicht, wenn sich der Roboter weggedreht hat. Und dann war tatsächlich die Idee, warum nicht einfach das benutzen, RGB-LEDs, die man entsprechend per Pulswein, wie auch immer, ansteuert, hell, dunkel, verschiedene in allen möglichen Farben, wie man das so von den Philips-Fernsehern kennt, Hintergrundbeleuchtung oder sowas, dass man dort entsprechend Zustände signalisiert, wie zum Beispiel rot, es ist ein Hindernis oder gelb, es ist irgendwas nicht in Ordnung oder grün, freie Fahrt oder sowas. Und das habe ich einfach woanders gesehen, habe ich gesagt, nur das ist eigentlich nicht schwer, holst du LED-Streifen unten drunter, guckt man halt, wie kann man LEDs heutzutage ansteuern und so weiter und so fort. Und umgesetzt, sozusagen.
Ja. Ja, das ist ja so auch der Antrieb, warum ich dich heute unbedingt gerne im Podcast einfach mal als Gast. Mir geht es so, mein Schwager ist auch Ingenieur in der Autoentwicklung, bei dem ist es auch so, wir beschäftigen uns irgendwie, trotzdem wir uns den ganzen Tag mit Autos und Bauen und Systemen und allen möglichen beschäftigen und die anderen Hörer ja auch in den anderen Bereichen, irgendwie sind wir dann doch so technikverrückt, dass wir dann trotzdem auch noch in unserer Freizeit den ganzen Quatsch machen. Ja, mein Schwager, der eben halt Modellflug, Schiff und baut und jetzt mit Quadrocopter da rumbastelt. Oder ich habe das ja auch, ich meine, ich habe mein Lego Mindstorms, ja, und ich packe den halt so ab und an mal aus. Und meine beiden Töchter, 3 und 6 Jahre, die ja dann auch Juhu schreien und dann verschwinden wir oben im Kinderzimmer und bauen dann die wildesten Roboter und ich programmiere dann irgendwie noch 3-mal vorwärts, 3-mal zurück und dann gucken wir, dass der Ultraschallsensor da irgendwas sieht und hoffentlich rechtzeitig dann auch irgendwas macht. Ja, meine Frau verdreht dann immer die Augen und denkt, ja gut, Hauptsache die Kinder haben Spaß. Das ist ja das Spannende und genau deswegen, das ist ja so der Antrieb, warum ich euren Podcast einfach mal auch meinen Hörern vorstellen wollte, um einfach, weil ich glaube, es sind einige dabei, die ebenfalls ähnlich gelagert sind und sagen, ach ja, ist interessant. Auch wenn ich jetzt selber keine Roboter baue, so wie du das machst, weil das ist ja schon echt high sophisticated, also damit kommst du in der Ingenieurwelt ja schon ganz, ganz weit.
Das ist komisch, ich empfinde das eben überhaupt gar nicht so. Und tatsächlich auf dieser Campusparty, wo angeblich 10.000 Leute waren, vielleicht waren es auch nur 5.000, egal, international, der Roboter war ein Hingucker ohne Ende. Und ich hatte mich irgendwie eine Woche vorher mit einem Kumpel, der überhaupt nichts mit Robotern macht, unterhalten. Und da sagt er irgendwie, das ist ja cool mit der Unterbodenbeleuchtung. Da sag ich, naja, das ist jetzt mehr nur so für Signalisierung von Zuständen, ähnlich wie dich das auch gleich so ansprach. Völlig normal und auch okay. Und dann sagt er, wäre doch cool, wenn der so Musik abspielt, so ein Disco-Roboter. Ha. Und dann sage ich, das ist eine total geile Idee. Und das habe ich dann tatsächlich gemacht. Ich habe dann da ein bisschen Musik draufgeladen. Man hat ja ein Jahr Zeit, um sich auf so ein Event vorzubereiten. Und in der letzten Woche schafft man ja das, was man vorher in 6 Monaten eigentlich
schaffen
wollte.
Natürlich, ja, so sind wir. Ja.
Das kennt ihr wahrscheinlich viel besser oder deine Hörer.
Natürlich.
So am Ende des Projekts und so erging es mir dann auch, was ich da noch alles realisiert habe, selbst
wir
der Martin.
Wir wollten ja noch ausliefern.
Genau, selbst der Martin, der selber gar nicht ja Roboter baut, aber sich eben mit Technik durchaus auskennt und mein Mitpodcaster neben dem Alex, der erst später dazu gestoßen ist, der sich noch weniger auskennt, der sagte auch, was ist denn die Kamera hier und die alte Halter und das wieso blinkt und Musik und Und was ich eigentlich sagen wollte, ich habe das Ding halt dann durch die Gegend gefahren lassen und konnte dann halt über den Touchscreen immer per Random-Mode, den habe ich dann auch noch eingebaut, hatte dann verschiedene Titel abgespielt. Zum Beispiel von Kraftwerk, wir sind die Roboter. Das war ein Hingucker ohne Ende. Noch 2 Leinen Lautsprecher draufgebaut, die möglichst so Notebook-Lautsprecher, die möglichst viel Sound machen. Und dann natürlich die Lampen. Genau, es gibt ja auch sehr viele Videos auf directs.de auf der Webseite. Einfach unter Videos oder unter Events mal stöbern. Die streamen jetzt auch alle schön schnell, weil ich sie jetzt alle bei Vimeo hochgeladen habe. Mhm. Kann ich sehr empfehlen, das nicht selber zu machen.
Ja,
auf der eigenen Seite, nachdem ich jetzt alles fertig hatte. das war einfach der Hingucker, gerade für Laien oder die gesagt haben, wow, das ist ja witzig und jetzt spielt hier die Mucke und lustig. Oder hier so auch noch ein paar andere witzige Titel einfach gespielt, I'm sexy and I know it. Weil ein Roboter, der durch die Gegend fährt und spielt I'm sexy and I know it, das kam einfach gut an und überall, ich hätte das nie erwartet. Ich war bei ZDF im Morgenmagazin im Fernsehen, ich war bei RTL im Fernsehen auf N24, überall kam sie zum Roboter und ja und was kann der und toll und das ist ja hier und das ist alles selber und die Software ist auch alles, ja alles selber. Nur durch so eine blöde Beleuchtung und durch die Musik, aber so kann man eben tatsächlich auch vielleicht im ersten Moment nicht so Interessierten, das fand ich auch sehr spannend, das nahebringen, das ist lustig, das kann Spaß machen.
Ja.
Ne? Also nicht nur diese Technik, klar, wenn einer sieht, oh Gott, Laserscanner, naja, der spinnt ja und hier wichtig, ist völlig egal. Ich habe mit Infrarotsensoren für 3 Euro angefangen oder Ultraschallsensoren für 10 Euro. Und das ist vielleicht auch eine kleine Überleitung, muss ja in unseren Podcast hier ordentlich pluggen.
Genau, natürlich.
Dass wir immer ein bisschen versuchen, so von jedem etwas was vorzustellen. Also wir haben überhaupt nicht den Anspruch, den habe ich auch selber nie gehabt, dass ich sage, so wie es vielleicht in deinem Podcast viel mehr ist, was so mein Eindruck ist, ich habe erst 2, 3 Folgen gehört, dass du mehr Tipps an die Hand gibst und mehr aus deinem Wissen heraus berichtest, aus deiner Arbeit und Erfahrung weitergibst. Das mache ich eigentlich weniger, schon allein deshalb, weil ich eben einfach weniger Ahnung habe, denn ich mache es eben nur als Hobby.
Ja.
Und kann viele Sachen eben auch deshalb auch gar nicht so ein bisschen die Tiefe erklären. Und ich sage, ja, Pulsweitenmodulation üben. Das war immer so der Running Gag in unseren ersten Folgen. Wir müssen mal Pulsweitenmodulation, PWM erklären. Und dann hat es irgendwie 7 Folgen gedauert, bis du gesagt hast, also jetzt müssen wir uns ja mal selber damit beschäftigen, um es mal richtig erklären zu können. Und das war eben gar nicht der Anspruch zu sagen, ich mache hier so den Erklärbär, sondern im Sinne von hier, wir haben ein paar Links, da könnt ihr euch das angucken. Das ist es ungefähr und das kann man ungefähr so damit machen, um die Leute auch ein bisschen selber so anzuregen oder zu sagen, guck mal, es gibt den Mikrocontroller oder hier eine Platine per USB ranstecken, um so ein bisschen so alle einzufangen. Und ich glaube, dass das doch durchaus gelingt und dadurch, dass wir eben auch wirklich so Kapitelmarken machen, das war mir selber extrem wichtig. Da hatte ich einfach selber den hohen Anspruch und sagen, ich möchte das von Anfang an richtig gut machen. Sofort die ganz teuren Headsets gekauft, das muss man nicht machen. Aber es ist einfach angenehmer für den Hörer. Da spreche ich aus eigener Erfahrung, wo ich gesagt habe, komm, das ist Hobby. Du hast jetzt schon so viel Geld für anderen Quatsch ausgegeben. Dann holt man halt für 300 € jetzt mal so ein Headset. Und das hat man dann auch sein Podcasterleben lang wahrscheinlich. Also hoffentlich.
Und ja, also ist bei mir ja genauso. Ich habe ja auch wirklich, ich habe mir mit dem Audiorekorder angefangen.
Ja.
Und habe auch relativ schnell gesagt, hier, da muss ein Headset bei und ja, es ist schon, also man kann mit 200 € starten, das ist meine Empfehlung, aber ich bin jetzt mittlerweile, glaube ich, hier, wenn ich gerade so über meinen Tisch gucke, mit der ganzen Schalte, mit dir und so weiter, summa summarum irgendwie bei 1.400 € gelandet.
Ja, kommt mir bekannt vor. Ganz so viel habe ich, glaube ich, noch nicht erreicht. Aber das ist ja auch okay so. Und das war auch immer dieses Thema, dass ich gesagt habe, hey Leute, weil viele natürlich immer sagen, oh ja, hier so und dann noch die Kamera und der PC und wie die Räder aus den USA mit Port und was 250 €. Ja, nein, das muss man alles nicht haben. Guck dir an, was ich gemacht habe. Dann hat man halt eine Ungenauigkeit drin, dann fährt er halt auch mal irgendwo gegen. Das ist auch viel interessanter, sowas auszugleichen. Immer mehr Material. Ich meine, das kann jeder. Ne, wenn ich sehe, was irgendwie eine Mercedes S-Klasse, klar, ne, der hält auch Abstand zum Vorderwagen und irgendwie bremst mit und das muss ich auch nicht haben. Ich kann auch einen Opel Corsa nehmen, der fährt genauso gut. Da muss ich halt selber ein bisschen mehr mitdenken.
Ja.
Interessanter Vergleich, naja.
Ja, aber ich meine, du hast ja schon recht. Also das ist schon so. Ich meine, ich glaube, das ist auch so ein Antrieb, warum auf der einen Seite Ingenieure eben halt auch Spaß an diesem Bastel haben. Ich meine, am Ende des Tages, was wir ja machen müssen, gerade als Systemingenieure, aber auch die Kollegen, die halt mehr in die Technik reingehen, also Softwareingenieure, Elektronikingenieure, Konstrukteure und so weiter. Mhm. Wir haben ja am Ende ein Ergebnis gemeinsam zu schaffen. Ja, weil da ist dann ein Kunde, bei mir jetzt vor allem natürlich im Automotive-Bereich, dann eben der Automotive-Hersteller, der will ja dieses System verbauen, ja, weil der kann ja nun mal halt, wenn du jetzt dein neues Auto bestellst mit, was weiß ich, ein Head-Up-Display oder eine Einpacksensorik oder was auch immer, ja, der kann dir ja nicht erzählen so, ach, der Pfingsten und Konsorten, die hatten jetzt gerade mal Bock, noch irgendwo rumzuspielen. Ja.
Nee, kommt
der
nicht
muss
so
halt
gut.
Da sein. Ja. Und das ist bei den anderen auch. Und dann muss halt auch der Nutzen da sein und so weiter. Und das ist eben das Schöne. Ich glaube, das ist auch ein schöner Ausgleich, gerade so für die Technikverrückten wie wir, eben halt da auch mal rumzuspielen und gar nicht diesen Druck zu haben, sondern es ist mehr so dieses Forschen.
Ja, der Weg ist das Ziel. Mhm. Und was bei mir auch noch so der Fall ist, ich arbeite zwar in der IT, bin aber, weiß ich jetzt gar nicht, seit x Jahren Abteilungsleiter. Das heißt, ich erschaffe halt nichts mehr. Das klingt jetzt vielleicht platt, aber ich komme aus dem Service, ich habe das so gelernt, ich habe so Vor-Ort-Service, PC gemacht und ich weiß auch daher Gott sei Dank, wovon ich rede. Das finden die Mitarbeiter immer recht angenehm, der hat das schon mal selber gemacht. Aber ich erschaffe halt nichts mehr. Ich gehe halt nach Hause und ich habe eigentlich den ganzen Tag entweder nur Meetings gemacht, mich gekümmert oder Mails geschrieben oder Themen geklärt, was halt so ein Leiter irgendwie machen muss, paar Zahlen von rechts nach links. Naja, bisschen Understatement, aber egal, ich nehme das halt auch einfach nicht so ernst. Finde ich immer sehr wichtig, muss man auch mal über sich selber lachen können und sich auch nicht zu schade sein, alberne Podcasts zu machen. Und wenn ich halt nach Hause komme, das ist auch immer spannend gewesen bei der Arbeit, Leute sagen, na, was machst du denn so Hobby so? Ja, auch wenn ich nach Hause komme, schalte ich eigentlich als erstes meinen Rechner an. Ich bist so wahnsinnig, sagen die dann immer. Du kannst doch nicht irgendwie 8 Stunden bei der Arbeit, also wenn es gut läuft, und zu Hause auch. Doch, das ist was anderes. Wie was anderes? Ja, sag ich, wie soll ich sagen? Sag ich, ein Filmkritiker geht ja auch trotzdem noch ins Kino.
Ja.
So, und das ist halt was anderes. Hier bastel ich halt für mich rum. Das macht mir Freude. Da entsteht was am Ende. Da kommt was raus. Das kann ich anfassen. Das macht, was es soll. Oder meistens macht es das, was es nicht soll.
Genau.
Und vielleicht auch noch als Ansporn für viele anderen. Das werden deine Hörer vielleicht auch noch besser kennen. Ich war ja nun auch schon auf diversen Robotik-Events. Also nicht, wo ich meinen Roboter vorgestellt habe, sondern, wie gesagt, zum Beispiel RoboCup. German Open wo es so ja Disziplinen wie RoboCop at Home gibt, wo eben auch Roboter durch eine künstliche Wohnung fahren müssen, dort Aufgaben absolvieren müssen, wie eine Flasche erkennen, die dort hin navigieren, sie mit einem Arm greifen und dann woanders hinfahren müssen oder die ausgießen, wie auch immer. Und das sind immer Studenten, die da so ein Jahr drauf hingearbeitet haben und oftmals ist es so, die starten das Ding, dann fährt der einen Meter und dann bleibt der stehen. Und dann läuft die Zeit, eine Viertelstunde haben die irgendwie Zeit, das zu präsentieren und 8 Leute sind aufgeregt um dieses Ding drum und es geht nicht. Und dann stehe ich da immer und denke immer, ja, das kann ich auch. Und das meine ich gar nicht böse, sondern es ist eigentlich mehr, Gott sei Dank geht's denen auch so.
Ja.
So, weil das kenne ich halt auch. So, der berühmte Satz in der IT oder sicherlich auch in der Technik und ähnlichen Bereichen, jetzt müsste es eigentlich gehen.
Ja, 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 natürlich.
So, und das geht denen halt auch so. Ich sage, schön, das beruhigt mich, liegt nicht an mir oder wie auch immer. Man ist dann nicht zu doof zu, gerade wenn man vielleicht, wie hier im Robotikbereich, habe ich jetzt irgendwie nicht am Ort 20 Leute, die zufällig jetzt auch Roboter basteln, weil es eben doch spezieller ist, sondern vielleicht mal übers Internet, übers Forum und man merkt halt schnell, ah, da sind Gleichgesinnte, die haben die gleichen Probleme, die tauschen sich auch aus über dem Forum, robotern.netz.de zum Beispiel durchaus zu erwähnen. Angeblich oder vermutlich größtes Robotikforum mindestens in Deutschland. Und ist immer so eine Sache mit so Foren, das kennt jeder, glaube ich. Die Experten sagen mal gleich, ja, benutzt mal die Suchfunktion. Dann stellen die Laien natürlich auch immer gerne Fragen, ja, ich möchte einen Roboter, der zum Mond fliegen kann, wie geht das? So, der soll immer gleich alles können, wie das halt immer so mit Foren so eine Sache ist. Muss man immer so mit einer gesunden Selbstbewusstsein vielleicht versuchen ranzugehen und zu sagen, okay, wenn man das nicht so oft macht, dass man die richtigen Fragen stellt und sich nicht abschrecken lässt. Und das versuchen wir eben zum Beispiel in dem Podcast halt auch, dass wir wirklich so alle mal einfangen, dass wir wirklich mal komplizierte Sachen vielleicht haben, aber auch sehr viel witzige Sachen oder irgendwie sagen, guck mal, wir stellen zum Beispiel auch total viele Roboter einfach nur vor, wo wir sagen, guck mal, hier haben wir den Roboter gefunden, schaut euch das mal an, sehr viele Videos, wir beschreiben das dann manchmal so ein bisschen, manchmal schweifen wir da vielleicht auch zu sehr ab, kam auch schon manchmal Kritik, wo wir sagen, ja, jetzt redet doch nicht 3 Stunden über Roboter, die man am Bildschirm sieht, ihr seid ein Audio-Podcast. Klar, versuchen wir dann auch natürlich aufzugreifen. Und dann auch zu sagen, ja, guckt euch das einfach mal an, kriegt ihr vielleicht eine Anregung, könnte man doch dies machen, könnte man doch das machen. Und das ist auch so ein bisschen die Idee, dass wir versuchen, Anregungen zu liefern oder ja, Starthilfen oder einfach, ja, um eigene Ideen so zu bekommen und das so zu befruchten oder wie man es nennen möchte, ja.
Aber das ist ja das Spannende dabei. Also ich wie gesagt, bin über den Podcast gestolpert vor 2-3 Monaten ungefähr. Fand die Episode, die ich da gehört habe, hochspannend. Da habt ihr euch über Hausautomatisierung unterhalten.
Ja, ich erinnere mich.
Ja, genau. Und ich habe mir jetzt aktuell eure erste Live-Sendung, ja, Livestream, den ich dann nicht mehr live gehört habe, den ich ja dann wieder im Audioplayer gehört habe, angeschaut. Und das ist schon interessant. Also auch wirklich die Art und Weise, wie die Sachen präsentiert und auch wirklich hinterher in den Shownotes nochmal für die Hörer anschauen können. Weil was ich halt sehr spannend fand, ich habe das halt einfach gehört. Ich habe in der Zeit mir hier einen Salat geschnitzt, habe ein bisschen Podcast-Equipment aufgebaut, ein paar Sachen organisiert und habe mir das ganze Zeit abgehört und dann irgendwann, ach ja, da unterhaltet ihr euch irgendwie über diesen krassen Mars-Roboter-Nachbau mit dieser fürchterlichen Seite.
Oh ja, die war wirklich fürchterlich.
Ja, und dann bin ich dann einfach zum Rechner gestiefelt, habe mir in die Shownotes angeguckt, habe gesehen, ach, da ist der Link, da habe ich drauf geguckt, gesagt, jo, die ist auch wirklich schrecklich. ja, also das ist halt nett. Also das ist wirklich etwas, was interessant ist und ich finde es auf mehreren Ebenen einfach spannend. Auf der einen Seite ist es, glaube ich, einfach auch dieses Spielkind, gerade bei uns Technikverrückten, sich mit sowas auseinanderzusetzen.
Mhm.
Ja, ich glaube, ich, wenn ich mir über meinen Lego Mindstorms nachdenke, was ich da rumgebastelt habe und ich habe schon mal 2-mal den Effekt gehabt, dass irgendwann die beiden Mädels weggestiefelt sind, weil sie irgendwie dachten, ja, was macht denn der Papa jetzt da? Jetzt machen wir dann doch lieber Barbie. Aber es ist halt irgendwie dieses Kind im Manne oder in der Frau, dieses halt Interessante an diesem ganzen Technik.
Ja.
Auf der anderen Seite aber, und das finde ich etwas, was ich bei euch halt schön finde und auch überhaupt etwas, was ich für wertvoll halte, ist die Kinder und den Nachwuchs auch daran zu führen, ohne Berührungsängste.
Genau.
Ja, ich meine, egal ob das jetzt beruflich ist oder privat, wenn man sich mit Technik beschäftigt, wir haben da halt Erfahrungen und tauschen uns da aus und sowas und gerade über diese Möglichkeit des Podcasts, was ihr macht, finde ich das super spannend. Das auch für den Nachwuchs aufzubereiten, weil ich habe das durch Zufall just heute, wo wir die Aufnahme hier machen, gehabt, ein Kollege in der Entwicklung, ein anderer Ingenieur, erzählte mir halt so seine Situation. Sein Sohn ist ein ziemlicher Überflieger und ist ein bisschen gelangweilt in der Schule und interessiert sich für Physik und Mathematik und Technik und Basteln und so weiter. Ja. Und da habe ich ihm gesagt, weißt du was, hier, robotiklabor.de, da soll er sich mal reinklinken und soll sich Podcast-Episoden anhören und dann soll mal anfangen, Roboter zu bauen. Weil dann ist er schon ausgelastet.
Ja.
Ja. Und das ist einfach schön. Und ich meine, ich habe es auf einer anderen Ebene. Bei mir sind ein Teil der Hörer halt Studenten, die halt auch einfach wissen, wie sie wollen, wie es hinterher in der Wirklichkeit abgeht und nicht das, was die Professoren an der Uni erzählen.
Ja.
Ja. Und das ist, ich glaube, das ist einfach interessant. Und dementsprechend war das halt für mich auch so unglaublich spannend, dich mal einfach in diese Episode reinzunehmen, auch mal eine ganz andere Form zu machen. Also nicht immer dieses, ich gebe mein Wissen weiter oder ich habe eine Hörerfrage und lade irgendeinen Gast ein, wo wir uns dann in epischer Tiefe und Breite auch über irgendein Thema auslassen, sondern einfach mal so locker mal über sowas zu reden, weil ich glaube, dass da einige Hörer sind, die eben halt an der Stelle das spannend finden.
Ja. Die das auch mal etwas niveauloser haben wollen, meinst du?
Ja, wobei, ich meine, Niveau ist ja sehr, sehr, sehr subjektives. Also ich habe ja aber euch reingekriegt, es ist einfach anders.
Klar,
ja?
und das war auch.
Ich glaube, es ist einfach auch eine andere Form, die ihr da bedient. Ich würde, glaube ich, meinen.
Entschuldigung.
Ja, ich würde meinen Podcast, glaube ich, auch nicht so, also den Inhalt nicht so transportieren können, wie ihr das macht, weil es ist doch, vieles ist beruflich bedingt, vieles ist Methoden und Wissen und Inhalt, was für andere Ingenieure im Job halt wichtig ist.
Ja.
Und ich liebe diese Mischung zwischen, auf der einen Seite klar Inhalt und das Ganze fokussiert zu haben, auf der anderen Seite aber auch immer mit so einem zwinkernden Auge dabei.
Mhm. Nee,
was ihr macht, ist ja wirklich...
Genau,
locker.
Das wollte ich auch gerade nochmal sagen. Natürlich mache ich einen Spaß, wenn ich sage, ein bisschen niveauloser. Das war auch genau das Ziel. Ich habe halt andere Podcasts gehört, wo ich sage, das finde ich total witzig. Da sind super interessante Sachen bei, aber es ist eben unterhaltend. Ne? Es ist nicht so, und das ist völlig klar, wenn ich jetzt irgendeinen Vortrag halten würde, wie ich meinen Roboter entwickelt hätte an irgendwelche Fachleute, was ich im Zweifelsfall gar nicht so gut könnte als Laie möglicherweise, dann würde ich das aber dennoch natürlich anders tun. Als so, wie wir eben unsere Sendung machen, ne? Wo wir auch mal witzeln und sagen hier und ach, da könnte man doch das mit dem Roboter machen. Und also wenn ich allein an den Running Gag denke, dass meine Frau ein berufsbegleitendes Studium das letzte halbe Jahr gemacht hat und dadurch war sie jedes zweite Wochenende nicht da. Und da unser Podcast einmal im Monat erscheint, in der Regel immer am letzten Freitag des Monats, war sie immer genau an den Tagen nicht da. Und wir hatten einmal in einer Sendung hatten wir ein Kunstprojekt, über das wir berichtet haben, nämlich einen Kettensägenroboter. Da hatte jemand einen KUKA-Roboter. Halt, es war mir ein Kunstprojekt so programmiert, dass der aus einem Baumstumpf quasi einen Hocker raussägt. Den hat der so geschickt von der Seite angesägt, sagt total, das sieht auch einfach ja auch elegant aus, wie sich diese Roboter ja so ein bisschen bewegen manchmal. Kennt man ja so manchmal in der Autoproduktion, aber die können ja nun mal viel mehr Freiheitsgrade als so ein Mensch im Zweifelsfall sogar.
Ja.
Und dann sägte er da halt so rum und dann war das na, irgendwie so der Running Gag, ach, ein Kettensägenroboter, ja, praktisch, guck mal, Schatzi, ah. Und das war dann immer der Running Gag, Markus, wo ist eigentlich deine Frau? Ja, ach, naja, du weißt ja, der Kettensägenroboter, eine lange Geschichte. Und das zog sich, glaube ich, so 4-5 Folgen durch immer. Markus, das wird jetzt langsam komisch, deine Frau ist wieder nicht da, das stimmt doch irgendwas nicht. Naja, ich schweife ab, aber das ist halt wirklich, dass wir halt immer sagen, komm, hier, es soll Spaß dabei sein, so wie ich das auch immer Leuten in der Firma manchmal sagen, wie, du machst einen Podcast? Ja, und wie macht ihr das? Sag ich, so wie du und ich, wir unterhalten uns da einfach drüber, versuchen nicht ganz den Faden zu verlieren und Gott sei Dank habe ich da ja vorher auch schon Shownotes und auch das war mir super, super wichtig, weil ich selber auch mir Podcasts ja viel anhöre, wie schon erwähnt. Und dann hinterher, dann bist du halt irgendwo in der U-Bahn und denkst so, ah, habe ich mir nicht gemerkt, nicht in Evernote eingetragen, über was haben sie noch geredet? Und dann guckt man hinterher nochmal rein, irgendein Software-Tipp, ein Hardware-Tipp, was auch immer, eine App irgendwie, wo ich dann, oh ja, super, gucke ich nochmal rein. Und das war mir eben auch wichtig, dass man das genauso bei uns auch machen kann, draufklicken, da ist der Link. Das ist auch das, was am meisten eigentlich Arbeit macht. Der Audiokram ist dank Auphonic mittlerweile, wirst du selber kennen, sehr automatisiert. Oh, ja. Aber halt nachher diese Shownotes da einzutatzeln, ist zurzeit noch immer recht aufwendig, weil einfach viel manuelle Arbeit und reinkopiere und geklicke und formatiere. Beim letzten Mal hat zum ersten Mal jemand Shownotes mitgeschrieben. Mal gucken, ob sich das so hält. Das fand ich auch ein sehr spannendes Projekt, dass Leute sagen, hier, mich interessiert das. Ich kann ein bisschen die Shownotes mitschreiben, also nicht jedes Wort, aber so die Themen. auch da natürlich gerne Freiwillige vor, die dort mitschreiben können. Das ist dann halt so ein, auf Basis von einem Etherpad ist das, glaube ich, sprich ein Online-Editor, wo die Leute gleichzeitig online mit beliebig vielen drin bearbeiten können und dort Texte einfügen können. Und ich bin schwer beeindruckt. Ich habe jetzt die ersten Shownotes gesehen. Ich muss jetzt erstmal sehen, wie ich die überhaupt richtig einbinde, um das auch, auch zu nutzen, weil da eben auch Off-Topic-Themen drin landen, wenn man mal über ganz was anderes spricht, was vielleicht gar nicht Thema war, aber vielleicht dennoch interessant war.
Also das ist etwas, wo ich ja das gerade bei eurem Podcast super finde, wie weit ihr da seid. Also diese ganzen Möglichkeiten, die Podlove dann ermöglichen, da bin ich auch noch am Überlegen, zu schauen, was kann ich eigentlich da auch noch mit einbinden. Also dieses Thema Shownotes, ich habe Fragen immer wieder nach Transkriptionen und so weiter. Und ja. Mal gucken, also mal schauen, wo das hinführt. Es ist super spannend, gerade zu podcasten und dort unterwegs zu sein. Und ich habe mir gerade auch mal diesen Kettensägenroboter angeschaut. Das ist ja echt abgefahren.
Das ist ja das Spannende gemacht.
Also ne? ich kann mich selber daran erinnern, wir haben, als ich, oh Gott, das ist ja ewig her, ne? 1996 bis 2000 habe ich Mechatronik studiert. Mhm. Und wie ist das nun mal so, als wenn du Mechatronik studierst, dann ist natürlich Roboter das große Thema.
Klar.
Ich fand es auch spannend. Roboter. Und dann hat man natürlich Robotik als Vorlesung. Und glücklicherweise sehr viel Praxis dabei. Das heißt, wir hatten auch wirklich ein Robotikpraktikum, wo wir so ein Ding, genau so einer, wie du da in diesem Kettensägenroboter-Hocker-Dings siehst,
genau.
Programmieren dürfen. Und dann sollte man eine Aufgabe machen. Unser Team ging, glaube ich, Tennisbälle sortieren. Also es war jetzt nicht so hochspannend. Und das Semester nach uns, ein guter Freund von mir, war in dem Team im Semester nach uns, die haben sich überlegt, wir machen viel Gewinn.
Ah, cool.
Ja, mit dem Roboter. Ja, das heißt, wir müssen überlegen, es war Ende der 90er.
Oh ja. Ja,
die PCs waren nicht so das, was wir heute für einen PC halten. Mhm. Das heißt, du hast im Prinzip da in diesen Router-Steuerungsrechner deinen Quellcode reingehackt und dann hat er erstmal angefangen zu prozessieren und dann dauert das auch eine Zeit und irgendwann fing die Kiste an, sich zu bewegen. Ja, und dann war es halt so ein anderer Freund von mir, der auch mit in dem Team war, der hat dann sich irgendwo im Internet halt einen Vier-Gewinn-Algorithmus gezogen und hat den da halt mal einfach draufgeladen und hat das alles so vorbereitet. Und die anderen haben sich um die Elektronik gekümmert, um die Sensoren und um die ganze Aktorik und die ganzen Griffe und den Aufbau. Und er ganz stolz, ja, dann lassen wir das Programm mal starten, hat auf Play gedrückt, ist der ganze Rechner abgestürzt, ja, weil der Algorithmus einfach mal den Rechner platt gemacht hat. Ja, und dann hat er so lange rausgeschmissen aus dem Algorithmus, bis der Rechner dann stabil lief, sodass der Roboter sich auch bewegte. Mhm. Mit dem Ergebnis, dass er im Prinzip auch nicht einen einzigen Zug im Voraus mehr erahnen konnte.
Ja, zu dem Motto, das kann ich auch.
Genau, ne? Genau so läuft's. Und dann, wie das halt so ist, am Ende des Praktikums, ja, da kommt der Professor vorbei und sagt, ja, dann zeigen Sie doch mal, ja, und wir haben hier einen Vier-Gewinn-Roboter gebaut. Ach, ist ja spannend, lassen Sie doch mal mich gegen diesen Roboter spielen. Und das war das erste Mal, dass der Roboter gewonnen hat.
Nein.
Ja.
Man muss auch mal Glück haben.
Ja, also das ist so, der ist eigentlich strohdoof, kannst du wirklich verarschen. Und also das sind dann halt so Robotik und das finde ich einfach spannend. Also Robotik ist einfach ein total spannendes Thema und ich glaube, das fasziniert wahnsinnig viele Technikverrückte.
Ja, also ich hatte auch auf dieser Campusparty, wo wir uns dort mit Gleichgesinnten halt getroffen haben. Also das ist keine Party, das heißt einfach so, weil das irgendwie mit Studenten irgendwie mal entstanden ist. Im Sinne von, wir sind alle locker zusammen, wie auf einer Party, ne? So Smalltalk, man trifft sich in der Küche, nur dass es halt tausende von Menschen sind mit interessanten Vorträgen und interessanten Themen. Das ist auch sehr breit gefächert. Und ein kleiner Teil ist halt Robotik. Dieses Jahr in London. Und werden wir uns dann auch wieder treffen, weil wir das so cool fanden, einfach weil es Spaß gemacht hat.
Okay.
Und siehst du, das war das Thema mit Faden verlieren. Ach ja, richtig. Und dann hieß es dann irgendwie am zweiten Tag, ja übrigens, wir machen einen kleinen Wettkampf. Ihr dürft morgen euren Roboter eine Viertelstunde lang erklären und vorführen. Oder waren es sogar nur 10 Minuten, das war echt kurz. Was er so kann und was er so soll. Und klar, alles auf Englisch, international. Und es gibt auch was zu gewinnen. Und gesagt, okay, ja gut. Alle natürlich noch irgendwas. Ich habe dann, glaube ich, bis morgens, nachts um 3, noch eine völlig neue Funktionalität reinprogrammiert, nämlich, dass der Roboter sich per Sprache selber vorstellt. Auch noch einen kleinen Witz irgendwie eingebaut. So, weil er hat dann halt mit dieser Linux-Sprachausgabe dann halt am Ende am Ende hat der Roboter hat er gesagt, was er so kann, dass er Sprachausgabe hat und auch über WLAN steuerbar ist und seine Daten noch anzeigen kann. Und dann sagt er halt am Ende, but I don't want to bore you any longer. Put your hands up in the air and wave them like you just don't care. Und dann hat er angefangen, Musik zu spielen.
Das
war also, witzige Idee. Ich war natürlich todmüde. Und ich habe halt erzählt, man ist natürlich aufgeregt, da saßen halt dann auch Fachleute, so 4 Stück in der Jury, die sich eben auskannten und auch die Preise dann, welche auch immer, welche Preise verlost haben. Und während, war irgendwie erst als Letzter dran, das war auch witzig, weil wir gesagt haben, nee, Markus, mach mal als Letzter, dein Roboter sieht so cool aus, wir wollen auch was gewinnen. Nicht gleich als Erster, irgendwie, aber das war halt nur, weil er eben so groß war. Ne? Also ich habe auch immer gesagt, es hat nachher einen auf Platz 1 gewonnen mit einem Roboter, der war zusammengekleistert aus Heißkleber und chinesischen Essstäbchen. Also das möchte ich, das als Anregung für die, die mit dem Hobby anfangen wollen.
Ah, der war auf Platz 1. Ich gucke es mir gerade an.
Erfreulicherweise, ja genau, auf den Platz 2 einen Platz gemacht. Und während ich erzählte, was mein Roboter kann, sah ich auf dem Bildschirm, dass alles abgeschmiert war. Also hatte ich ungefähr 5 Minuten Zeit zum Erzählen, es auf Englisch irgendwie zu erklären, mein Roboter in der richtigen Reihenfolge alle Schaltungen auszuschalten, das Programm zu beenden, ihn neu zu starten, alles wieder einzuschalten, es gleichzeitig zu erklären. Und wirklich, ich war fast am Ende, okay, jetzt noch 5 Minuten ihn einmal fahren lassen, dazu muss ich von der Bühne runter. Das war vorher abgesprochen, weil er eben so groß war und ich wollte nicht, dass er da runterfährt, die Bühne, weil er keinen Treppensensor hat, kein unwichtiges Feature. Und aber das war eben auch, irgendwie waren wir gerade drauf gekommen, mit was halt so passieren kann. Ja. Und das war auch so, oh Gott, nein, nicht jetzt, ganz locker bleiben, erzähl einfach weiter. Ach genau, wegen des Vielgewinns, wo du sagst, er hat das erste Mal gewonnen. Und so war es halt auch. Alles war abgeschmiert während dem, aber ich konnte es halt überspielen, beziehungsweise es ist nicht weiter aufgefallen sozusagen, weil ich habe einfach dann alles neu gestartet und mich alles hochgefahren und gestanden, Kennwort. Und dann lief es dann irgendwie wieder, als ich fertig mit Reden war. Also das ist halt auch schön, das geht halt allen so. Also jeder hat da irgendwie gesagt so, also Leute, die Szenenapplaus gekriegt haben, auch wenn der Roboter der sich dann nur einen halben Meter bewegt hat, so, weil sie gesagt haben, oh, das ist cool, guck dir das an, wie er das gebaut hat. Es sieht hübsch aus, es ist elegant oder es ist witzig oder ja, weil die Leute einfach das anerkennen und sagen, boah, toll, das ist Hobby, der macht das zum Spaß und er macht es. Vor allen Dingen, ne?
Ja.
Und das sage ich, versuche ich auch immer rüberzubringen, wenn wir diese Sendung machen, immer wieder dran erinnern, sage ich, Leute, guck mal, wir haben immer eine Platine reingenommen, die kosten 10er oder die könnt ihr euch sogar für 5 Euro in China bestellen, wenn ihr 8 Wochen warten wollt, dann habt ihr das für 5 Euro, da könnt ihr ein paar Sensoren dran machen, ein paar Räder, fertig, kauft euch nicht gleich für 300 Euro was, sondern fangt klein an, die Streichholzschachtel mit dem Lego Mindstorm drauf, keine Ahnung, irgendwas, kommen jetzt gleich wieder böse Ideen, aber was man auch immer machen könnte mit Robotern.
Ja.
Ja.
Ja, aber das ist, genauso geht es ja los. Also das ist ja genauso, fangen ja oft spannende Hobbys an und ich finde diese Art und Weise halt einfach interessant. Auf der einen Seite, ich erlebe das auch im professionellen Anführungsstrichen Bereich. Ja? Mhm. Also wir stehen dann auch alle vor dem Auto, ja? Spätestens Pressefahrzeug ist bei uns immer so das ganz große Thema. Ja, dann kommt die Presse. Und dann muss das Fahrzeug einfach funktionieren und dann kannst du davon ausgehen, ja, dass um die Ecke hinterm Gebäude ein riesengroßer Trupp von Ingenieuren stehen, mit Laptops und allem bewaffnet. Ja. Ja, während vorne die Pressemeute sich das Auto anguckt, wird da hinten noch rumgedingelt. Ja. Und keiner weiß, warum es nicht funktioniert. Also natürlich. Das ist auch immer. Ja. Also da sind wir nicht besser. Aber eben halt auch die Möglichkeit für junge Menschen, sich dafür zu interessieren, für Technik zu interessieren, weil das ist so etwas, was ich immer so vermisse, auch gerade in der Schule, dass ich mich für Technik interessiere und das geworden bin, was ich heute bin, ist, glaube ich, eher ein Zufall, dass meine Eltern mir die Freiheit gelassen haben, mich mit solchen Dingen auseinanderzusetzen.
Ja.
In der Schule habe ich es nicht gelernt. Also mein Schwager ist Lehrer, verbeamteter Lehrer, ist sogar auch technikorientiert, betreut da den ganzen Computer und die ganze Webgeschichte in der Grundschule eben für die Kids. Aber das ist auch, der fährt dann abends nach Hause und dann ist das Thema Technik durch. Ja? Das ist wie, und das ist so ein Punkt, jetzt ist jetzt nicht mein Schwager, aber eben generell, wie soll die Lehrerschaft unser Nachwuchs für Technik begeistern, wenn sie selbst ja aus einem ganz anderen Kontext gehen. Es ist ja gar nicht böse und nicht wertend gemeint, aber es ist einfach ein Thema. Ja,
ja.
Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir diese Themen auch anpacken und wundern uns immer darüber, dass die Jugend gar kein Interesse hat an Technik, beziehungsweise nicht an der Technik, die wir für spannend halten. Also Mobilfunk sind ja Konsumenten, aber halt sich mit sowas mal auseinanderzusetzen oder gar in diese Richtung zu gehen und sich dann auch in eine Ausbildung oder in ein Studium oder was auch immer zu begeben, was eben in diese Richtung schlägt.
Ja, das stimmt. Und tatsächlich habe ich auch irgendwie, es ist jetzt natürlich nicht so, dass ich irgendwie nicht auch arbeiten müsste und eigentlich einen richtigen Beruf ja habe, aber auch schon mal überlegt, Mensch, eigentlich, warum macht man nicht vielleicht mal sogar kleine Robotik-Vorträge oder Workshops? Und zwar jetzt meine ich gar nicht unbedingt, oder Robotik ist fast schon zu viel gesagt, sondern vielleicht Arduino-basiert. Das ist halt so eine Plattform, die sich schon so verbreitet hat. Und was haben das die Leute alle belächelt? Oder auch in so Robotikforen, Arduino, fertige GUI irgendwie, das so nach dem Motto, das kann ja jeder. Es kann eben nicht jeder und es hat eben nicht jeder Lust, wie ich das auch hier machen musste. Ja, der arme Junge. Wie ich das hier mir selber über Jahre quasi aneignen musste, wie programmiert man so ein Atmel, was muss ich mit Interrupts machen, wie geht das? Da haben viele einfach keine Lust zu und ich bin eben tendenziell auch eher so gestrickt. Das ist manchmal auch nicht sehr vorteilhaft, dass ich sage, ich möchte gerne schnelle Erfolge haben. Dafür lerne ich dann halt auch nur die Hälfte. Das hat immer den Nachteil, wenn was nicht funktioniert, dann steigt man oft nicht so durch, weil man es eben nur halb ergründet hat und sich nicht ordentlich damit beschäftigt hat. Aber man hat eben schneller Erfolge, wo ich sage, guck mal schön, jetzt blinkt hier eine LED. Prima, jetzt hänge ich hier noch ein Servo dran. Jetzt drehe ich der Servo. Wie kriege ich den schnell gedreht? Wie kriege ich den langsam gedreht? Okay, dann kann ich vielleicht einen Motor draus machen. Und das Ganze habe ich irgendwie für 20, 30 Euro realisiert, irgendwie für ein gutes Taschengeld oder je nachdem, welche Altersgruppe, was auch man auch immer heutzutage an Taschengeld zahlt. aber einfach machen, einfach ausprobieren und es nicht belächeln und sagen, das muss man ja erstmal die Grundlagen. Warum? Warum nicht spielerisch? Es gibt so viele Videos und Anleitungen und Tutorials, worauf wir dann eben auch gerne ja mal hinweisen. Wieder, ne, wo ich sage, ich muss das alles gar nicht erklären, lieber ein bisschen ausprobieren. Da findet ihr Informationen. Okay, es ist viel auf Englisch, ist vielleicht heutzutage auch nicht mehr ganz so das Problem. Kann ich selber nicht so beurteilen, wie fit da so die Kiddies sind.
Das geht schon, ja.
Aber ich denke, für die Grundlagen reicht das im Zweifelsfall. Und da hatte ich auch schon mal überlegt, warum nicht irgendwie so Arduino-Workshops machen und das irgendwie Kindern beibringen oder sagen hier, jetzt lehne ich mich gerade aus dem Fenster, das war halt nur mal so ein Gedankengespinne, aber vielleicht ist das mal was mal zu machen, so an Wochenenden oder so Volkshochschule nenne ich es jetzt mal. Das klingt immer so abgehangen, aber die machen ja auch, nicht, die machen auch gute Sachen. Ich weiß nicht, was Volkshochschulen anbieten. So, aber das verbindet man ja immer so ein bisschen altbacken, so der Begriff, so Volkshochschule. Ja. Wenn das jetzt Media Center hieße, würde jeder hinrennen.
Ja, natürlich.
Aber so, was ich mir jetzt so vorstelle, das wäre vielleicht auch tatsächlich mal eine Überlegung in Zukunft zu sagen, warum nicht? Da gibt es Workshops, da kann man hingehen, 20 Euro, kosten ein bisschen die Bauteile und los geht's, Lötkolben in die Hand. Oder eben nicht mehr Lötkolben in die Hand, sondern ich kann es mir eben zusammenstecken. Ich muss nicht Angst haben, ich muss irgendwas löten. Das ist nicht schlecht, wenn man es weiß, vielleicht wie es geht. Ist ein kleiner, habe ich in 2-3 Stunden löten gelernt. Aber zu sagen, stecke ich ran, USB, da gibt es eine fertige Oberfläche auf dem PC, die läuft unter Linux, die läuft auf dem Mac, die läuft unter Windows. Und dann kann ich da sofort loslegen. Da gibt es Beispiele, warum leuchtet eine LED, warum fadet sie jetzt langsam rein und raus. Und dann geht das los. Wie frage ich einen Schalter ab? Habe ich mir irgendwie die Alarmanlage für mein Kinderzimmer gebaut. Frage ich einen Schalter an der Tür ab, Mama kommt rein, die Sirene geht an. Führe ich mir ein Loch in den Bauch, Freunde, als Kind.
Und macht dann automatisch auch draußen so die LCD-Beschriftung, bitte nicht eintreten.
Sowas. Ja. Das ist dann schon die Ab-16-Version.
Durch Zufall, ist jetzt wirklich Zufall, dass wir A, da auf das Thema kommen, aber auch B, ist gerade sich ergeben, warum nicht ein Roboter-Barcamp?
Ja, du hattest irgendwas erwähnt, dass ihr auch irgendwie ein Barcamp hattet, ne? Ich bin jetzt noch nicht so firm wie diese Barcamp.
Also,
du hast irgendwas
erwähnt. Die Barcamp-Idee ist ja im Prinzip
so
relativ simpel.
Ja,
die Barcamp-Idee, und das ist ja das, was wir letzten Samstag, Anfang Juli gemacht haben, ist, du organisierst einen Raum oder mehrere Räume am besten, organisierst ein bisschen Wasser, organisierst ein bisschen Kaffee, organisierst ein bisschen Snacks und Obst. Mhm. Ja, und das hier. Wer Bock hat, kann kommen, bringt Themen mit. Mhm. Und dann machst du am Anfang halt ein großes Poster an der Wand und sagst hier, ich habe 4 Räume, ich habe 2 Zeitblöcke vormittags, 2 Zeitblöcke nachmittags, damit hast du ja quasi so eine Art Matrix an freien Sessions.
Ah, okay.
Ja. Und dann nimmt sich jeder halt einfach ein Blatt Papier. Das hatten wir dann, haben wir dann am Samstag so gemacht, dass der Thomas das halt ein bisschen vororganisiert hatte. Da stand dann oben der Name und der Titel. Mhm. Und dann hast du einfach was draufgeschrieben mit einem dicken Edding und hast das einfach mit dem Teaser da reingehangen. Mhm. Und also, dann war das Thema.
Ach so, also jeder, man sagt halt hier, Interessierte kommt her.
Genau.
Aber bringt bitte irgendein Thema mit.
Genau.
Ah, okay.
Genau, mhm. und das ist, du brauchst ein bisschen Vorlauf, du brauchst vor allem deswegen ein bisschen Vorlauf, weil die Leute es ja mitbekommen müssen in dieser etwas crowded world, also diese, ne, wir sind ja überladen von Informationen. Ja. Deswegen hatten wir ungefähr uns einen Vorlauf von, glaube, 3,5 bis 4 Monaten gegeben, mhm. was auch gut war.
Mhm. Mhm. Ja, es ist aber, ja auch schnell rum, das kennen wir ja alle irgendwie.
Ach, ja, erstens ist es schnell rum, dann habe ich ja schon eine Episode gemacht, relativ früh im Frühjahr zu dem Thema, so dass ich wusste, okay, die Hörer, die, was ich weiß, viele sind 2, 3, 4 Episoden hinten dran, das liegt einfach an, teilweise auch an der Länge meiner Episoden. Aber die dann irgendwann das auch mal gehört haben und damit dann auch mitbekommen haben. Und wir haben 30 Anmeldungen gehabt am letzten Samstag, an dem wunderschönen Samstag, wo in Köln Summer Jam war, wo in Köln CSD war. Mhm. Ja, also echt mal ganz andere Events, ganz anderer Liga. Oh, ja. Sind trotzdem 20 Leute da gewesen. Und cool. Vor allem, es war ein Ingenieur aus Dänemark da, es war ein Ingenieur vom Bodensee da, es war ein Ingenieur aus Hannover. Die sind extra nur für das Event da hingekommen.
Cool.
Und so hast du auch nochmal ein Event, eine Möglichkeit, Wissen auszutauschen auf einer ganz anderen Ebene. Und wenn du jetzt natürlich das Ganze verbindest zwischen, wir machen einen eigenen Stream in dem ganzen Barcamp explizit für Jugendliche. Mhm. Ja, dass du sagst, was weiß ich, du hast 4 Räume, damit hast du ja 4 Streams. Mhm. Ja, und wir machen einen, wo wir sagen, hier kümmern wir uns um Jugendliche, also Jugendthemen, die sie interessieren. Ja. Ja, ja. Ich kenne das selber auch bei meinem Lego Mindstorm. Ich habe als Softwareingenieur eben genau diese Steuergeräte programmiert. Ich weiß, wie Intraprogrammierung funktioniert, wie die Betriebssysteme darauf funktionieren, wie ganz Kernanbindung und alles. Das weiß ich alles. Mhm. Ja, aber da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Ich will einfach diese Kiste zusammen basteln.
Genau.
Ja, so ein paar Klötzchen auf diesem Lego Mindstorm Programmieroberfläche hin und her schieben, das runterladen und sofort haben meine beiden Töchter das Grinsen im Gesicht, weil der Roboter irgendwie dann doch vor die Bettkante fährt.
Genau,
ja?
Einfach machen.
Ja, ich weiß zwar technisch, was da im Hintergrund passiert, aber das interessiert mich nicht, das will ich gar nicht mehr mich beschäftigen. Das muss diese Abstraktionsebene einfach bieten.
Genau.
So, und das kannst du dann halt wunderbar in so einem Barcamp machen, wo du sagst, komm, wenn du Bock hast, dann können wir über Löten reden, aber wenn du Bock hast, können wir auch über modellbasierte Funktionsentwicklung reden mit irgendwelchen Oberflächen, die halt uns ermöglichen, solche SPS oder wie auch immer Geschichten zu programmieren.
Und das ist cool. Und die Themen haben sich dann, also ihr habt wahrscheinlich dann gesagt, okay, ich sag jetzt mal, wir treffen uns um 10 und eine Stunde, dann kann jetzt hier jeder seine Themen ranhängen und dann hat sich das einfach so gefunden. Also das hat man jetzt nicht groß...
Genau.
Man wusste
also,
nicht, was kommt.
Es war halt so, der Start war offiziell um 9.
Ja, oder 9.
Thomas und ich hatten halt überlegt, okay, wir machen das einfach so, wir machen so eine halbe Stunde Intro, ja, also erstmal Vorstellung, wer sind eigentlich wir, wer ist Thomas, mich kannten die meisten über den Podcast, aber der Thomas war halt nur in der einen Episode. Mhm. Was ist überhaupt ein Barcamp? Alle standen natürlich am Anfang da, fast keiner kannte sich natürlich.
Klar.
Ja, so hallo, wer sind wir eigentlich so? Und ein bisschen hin und her und ne, hier ist so die Räumlichkeiten, da ist die Toilette, das ist das offizielle WLAN. Wer Bock hat, kann sich da einloggen. Hier sind die Beschreibungen, Logins und auch Räumlichkeiten und so weiter. Mhm. Mittagessen wisst ihr Bescheid, dann gehen wir raus, muss jeder selber zahlen und so und so und so. Wir haben gesagt, okay, eine halbe Stunde geben wir uns halt für das Intro. Gut. Und dann war halt der Plan, eben vormittags 2 Blöcke zu machen und nachmittags 2 Blöcke. Das heißt, wir hatten 4 Räume und somit quasi für den ersten Block, ich glaube, der ging von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr und der zweite Block ging dann von 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr. Und das gleiche nachmittags, wir haben dann eine Stunde Mittagspause gemacht, sind dann auch nochmal schön spazieren gegangen, im Block war das Wetter natürlich richtig angenehm. Und dann nachmittags ging das, glaube ich, auch 13.30 Uhr wieder los bis 14.30 Uhr und dann 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr, so ungefähr. Naja, wie dem auch sei. Auf jeden Fall hing das in so einer großen Tapete an der Wand. Und das Schöne ist, du kannst es halt auch anpassen. Wir hatten jetzt eben halt diese Räumlichkeiten, wussten maximal, konnten wir 40 Leute bedienen, 30 waren angemeldet, 20 waren da. Und dann sind wir einfach hingegangen und haben gesagt, okay, dann nehmen wir halt auch nur zwei Räume. Ja, dann sind die beiden anderen Räume, das war der eine, war sowieso ein bisschen hinten um die Ecke rum. Und den zweiten Raum, den wir dann nicht genutzt haben, den habe ich dann für Show-Podcasten genutzt. Und darüber war das halt, es gab halt quasi zwei Streams an Räumen. Sprich also 1, 2, 3, 4, 8 Vorträge oder 8 Themen, Vorschläge. Ja, und dann konntest du halt aussuchen, wo du reingehst. Ja, und viele waren halt eher Diskussionen. Es ging von, dass ein junger Systemingenieur halt da reingehangen hat, ich möchte mal mich mit anderen austauschen, weil ich habe noch viele, viele Fragezeichen über dem Kopf, bis hin, dass wir super spannend einen dabei hatten, der einen Vortrag gehalten hat, wie Strahlung aus dem Weltraum bei Flugzeugen, die in hoher Höhe fliegen, Bitkipper erzeugt und wie wir damit Systemingenieure mit umgehen können.
Sehr geil.
Ja, also es war irre. Oder, also es ging um, also es war wirklich die Themen, die Leute interessierten und
und Interessantes.
Also wirklich, es war so, als der Sessionplan da stand und der steht dann innerhalb von einer Viertelstunde, das ging dann plötzlich rackzack. Am Anfang trauen sich natürlich keiner irgendwas aufzuhängen und hinter wissen wir gar nicht mehr, wo wir alle unsere Zettel aufhängen wollen.
Ja, klasse. Aber so soll das ja im Idealfall
wirklich
sein.
Die Zeit flog. Ja, es ist wirklich irre gewesen, diese Erfahrung, also setz dich da rein, irgendein Thema, was du spannend findest und dann im nächsten Augenschlag stellst du plötzlich fest so, oh Mist, die Stunde ist rum, wir müssen jetzt die Session beenden, weil es ist halt immer nur eine Stunde.
Ja. So sollte es sein. Sehr geil. Und so sollte es ja im Idealfall eigentlich sein.
Ja,
wünscht man sich ja solche Vorträge. Oder
also
solche
wir hatten
Events.
Rückmeldung einer, also der Kollege, der da aus dem Bodenseebereich kam, der sagte hinterher am Ende so bei der Verabschiedung nochmal in die Runde, also sein Vorschlag wäre, dass wir jetzt quasi wöchentlich ein Barcamp machen. Er hätte noch so viele Themen, die er sich austauschen könnte. Also das ist spannend und wir müssen mal gucken, was wir daraus machen, aber dieses Format des Barcamps ist einfach toll und wir haben es jetzt für Systems Engineering, also für meinen Themenschwerpunkt da genutzt, aber es ist halt auch eine wunderschöne Möglichkeit, das für Robotik zu nutzen.
Ja, also ich habe mir das gerade auch alles notiert. Das klingt
also
super spannend.
Was ein guter Anlaufpunkt ist, schau dir mal an systemscamp.org, das ist im Prinzip unser Barcamp. Ja, wie wir es aufgezogen haben. Du kannst natürlich nach Barcamp suchen und in der Wikipedia findest du unglaublich viel.
Klar.
Und es gibt eine Seite, das suche ich jetzt gerade mal eben hier raus, Barcamp. Und zwar die barcampliste.de.
Okay.
Ja, barcamp-liste.de, das ist ein Barcamp Fanatiker, Verrückter, der halt das einfach cool findet. Ich muss sagen, ich finde es mittlerweile auch cool, weil den habe ich eine Mail geschrieben, habe gesagt, hier, unser Barcamp und dann hat er das direkt hier online gestellt. Und da siehst du mittlerweile Typo 3 Barcamp. Es gibt ein Barcamp Kiel. Das ist übrigens auch so ein ganz, also das ist das Klassische, wo das herkommt. Klassische Barcamps aus der Region. Hospitality Barcamps, Renewable Barcamps. PM Camp, das ist etwas, was ich kannte. Das ist im Prinzip die Initialidee gewesen. Es gibt Projektmanagement Barcamps.
Okay.
Schon seit Jahren.
Ja, ja.
Und es ist gestartet in Dornbrinn in Österreich. Und die machen jetzt schon, also die machen mittlerweile Ableger. Also es wächst sich wirklich weiter. Also es ist spannend. Es ist halt, das wirklich Interessante dabei ist, es ist nicht so wie die klassischen Konferenzen. Ja, du hast bei einer klassischen Konferenz immer das Problem, du brauchst eine coole Location, die kostet Kohle.
Ja.
Du brauchst Catering, das kostet Kohle.
Klar, ja, die Vortragenden an sich, die da irgendwie möglicherweise erwarten, dass sie nicht,
möglicherweise,
nicht sagen,
das ist auch so, ich
werden,
bin
das
ja auch Speaker,
ja auch
werde auch bezahlt für meine Gigs, aber natürlich kosten die Geld.
Genau, genau.
Unter Umständen, je nachdem, wie du es organisierst. Kommt so ein bisschen auf das Format an.
Klar,
ja?
Klar.
Aber lange Rede, kurzer Sinn, du hast erstmal einen Riesenhaufen Kosten. Ja, das heißt, wenn du da ich bin jetzt kein Eventmanager, aber wenn du da so ein 150-Mann-Event auf die Beine stellst, dann hast du wahrscheinlich erstmal 10.000 bis 20.000 Euro Kosten am Hals.
Schnell erreicht, klar.
Ja?
Ja.
Dann weißt du nicht, wie viele kommen.
Ja, genau, genau.
Wie viele melden sich überhaupt an? Dann hast du irgendwann eine Deadline, dass halt die Infrastruktur Lieferanten sagen, bis dahin musste aber auch sicher bestellen, ja, dass die eben sagen, meine Räumlichkeiten musst du bestellt haben, mein Catering musst du bestellt haben, sonst liefere ich nicht.
Genau.
Das heißt, wenn bis dahin von deiner Kapazität von 150 Leuten nur 50 angemeldet haben, hast du die blöde Entscheidung, machst es und gehst in das Kostenrisiko oder lässt es bleiben. Und etwas, was beim Barcamp auch sehr auffällig war, es kamen halt relativ viele Leute so in den letzten 2 Wochen. Ja, weil es ist halt so der typische, man, in zwei Wochen ist das, warte mal, was war das, ein Samstag? Ah doch, jetzt kann ich doch jetzt schnell noch einen Flug buchen oder so. Genau. Ja, und dann sind sie dann doch da. Und dann kannst du als Veranstalter, der Kosten produziert, unglaublich schlecht rechnen. Klar. Dann hast du auch das Problem, und das ist das, was mich als Speaker auch oder auch als Teilnehmer bei Fachkonferenzen immer total anödet. Es gibt ja durch die Call for Papers eine, ja, ich sag mal, ein Speakersplan. Mhm. Ja, das heißt, das ist halt diese klassische Organisation, da gibt es halt Speaker, die können mehr oder weniger inspirierend sein, und es gibt ein passives Publikum. Genauso funktioniert eine Konferenz.
Ja.
Ja, das heißt, wenn ich Teilnehmer war, habe ich geguckt, okay, mich interessiert das und den finde ich jetzt gerade mal nicht spannend, da gehe ich mal ein Käffchen trinken und das interessiert mich und da gehe ich nochmal hin, und da habe ich dann quasi von zwei Konferenztagen mir irgendwie 6 Vorträge angehört und den Rest bin ich einfach mal irgendwo rumgedackelt und habe mir ein Käffchen getrunken, und wenn ich es ganz blöd fand, bin ich in die Stadt gefahren, habe mir irgendwie Upsizing gemacht.
So ungefähr, ja.
Ja, und genau das ist Barcamp eben nicht.
Nee, klingt auch gar nicht so. Vor allen Dingen, wenn halt jeder ein Thema mitbringt. Das ist ja viel reizvoller. Und
genau.
umso größer ist ja viel mehr der Austausch dann auch in den Pausen.
Es ist Wahnsinn.
Die Kontakte, die man da einfach auch herstellt, nur an Interessierten. Und hier, lass uns mal austauschen. Und kann ich mir direkt vorstellen. Ja,
es verbindet halt zwei schöne Sachen. Du hast das Kostenrisiko nicht. Ja. Du kannst das gesamte Kostenrisiko rausnehmen. Mhm. Ja, und du weißt, die Leute, die da sind, und das habe ich mit Thomas, lange am Anfang drüber gesprochen, woran messen wir denn, dass dieses Barcamp ein Erfolg war? Ja, und die erste Reaktion, die jeder von uns hat, ist die Anzahl der Teilnehmer. Ja, aber ist ja Quatsch.
Nö.
Die Qualität der Teilnehmer ist das, was zählt.
Ja.
Lieber 20, wie bei uns am Samstag, 20 genau. Total verrückte, begeisterte Irre, die sich um das ganze Thema Systems Engineering drehen, miteinander zusammenbringen, und wirklich, ich war baff, ja, ich war selbst ja auch voll eingebunden, auch in dem Tag selber als Teilnehmer. Mhm. Ich glaube, ich hätte mit jedem mindestens eine Stunde mich austauschen können.
Ja klar, es kommen halt 20 Redner, ne?
Ja, genau.
Die alle den Anspruch haben, okay, ich will das ja ordentlich machen, ich mache das vielleicht nicht immer oder so. Und ja, also das klingt spannend, ja.
Ja, und also, wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, jetzt haben wir uns bei 10 Minuten über das Barcamp unterhalten.
Macht ja nichts. Also ist ja, aber vielleicht ist ja
auch
mal schön.
Es soll ja auch mal eine Episode in einem ganz anderen Format sein. aber ich fände es spannend. Also ich fände es auch spannend, wenn du Bescheid sagst, wenn ihr das macht, dann würde ich auch gerne mal vorbeikommen. Also ich fände das auch hochinteressant, weil irgendwo bin ich ja dann auch.
Ich will mal Gedanken machen. Also sehr gerne. Feedback kriegen wir leider doch erstaunlich wenig. Wir haben so eine Handvoll Stammhörer, hätte ich fast gesagt, die auch selber schon mal Tipps einsenden. Hier, guck doch mal der Roboter oder darüber könnt ihr doch mal berichten oder sowas. Auch auf der Webseite, auf den Shownotes, auch immer relativ wenig Kommentare. Ich weiß immer gar nicht, ob das dann ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist. Also Negatives war ganz, ganz, ganz selten. Höchstens mal hier, da habt ihr ein bisschen sehr abgeschweift. Oder irgendwie hier, jetzt redet nicht mehr ewig über Videos. Das kam halt mal vor, und dann versuchen wir das auch ein bisschen reinzubringen, aufzunehmen, meine ich.
Ja.
Was wollte ich denn sagen? Gestern von einem, der die Shownotes halt mitgeschrieben hat. Und das Schöne war, dass er sich eben gar nicht, also ich hoffe, ich tue ihm da jetzt nicht unrecht, so viel Arbeit machen musste, denn ich habe ja die Themen schon vorbereitet und habe halt genau die Überschrift und den Link dann immer gleich in die Shownotes in den Chat reingeschmissen, dann wussten die, was für ein Thema kommt, weil der Stream ja auch immer 30 Sekunden versetzt ist. Ist halt ein Stream, der ist halt immer ein bisschen später. Mhm. Sodass sie dann wussten, jetzt kommt gleich dieses Thema, und dann kann man das ja auch entsprechend einbinden. So. Und der sagte irgendwie am Ende so, boah, ich habe es gar nicht geschafft, alle Links einzufügen, weil ihr über so viele Themen geredet habt. Oder das hätte er irgendwie noch nie gehabt oder irgendwie so. Ich dachte so, das ist cool. So, dann scheinen wir irgendwie das doch getroffen zu haben. Und ich habe auch so oft dann am Anfang, ich will jetzt nicht sagen, dass man so um Feedback bettelt, aber es ist ja nun mal offline, ne? Es ist halt nun mal nicht direkt, gerade ohne Chat am Anfang, wo ich mal gesagt habe, hier, ist denn alles okay, gefällt euch das, wollt ihr Themen haben, da hat irgendwie keiner, oder wenn das nicht gefällt, oder sagt doch, wir sollen mal diesmal oder das mal, da kam nur ganz, ganz wenig Feedback, wo ich denke, naja, scheint ja irgendwie okay zu sein, wenn wir immerhin fast 700 Downloads haben. Das wären ja jetzt mindestens ab nächste Woche 7000, wenn deine Folge online ist.
Ah ja, natürlich.
Mindestens. Oder 70.000.
Ja, selbstverständlich.
Und wenn wir dann reich und berühmt sind und alle auf Flatter und Amazon-Links geklickt haben, ganz klar. Nein, Quatsch. Das ist nett, wenn man irgendwie, wir haben, glaube ich, jetzt in den 2 Jahren, das ist auch überhaupt kein Geheimnis, über Flatter 34 Euro eingesammelt in den ganzen zwei Jahren. Da geht es auch eigentlich gar nicht drum. Das ist halt eigentlich mehr so die Anerkennung, weil das ist Quatsch. Genau. Ich mache das als Hobby, wo ich dann sage, ach guck mal, da hat einer drauf geklickt und was hat, sagt der Holgi von Vrindt immer so schön, ein Podcast, den ich auch sehr gern höre, sagt er immer, da hat mir einer einen Groschen in den Hut geworfen. Und das ist es viel mehr eigentlich, wenn Leute schreiben, hey super, hat Spaß gemacht, macht weiter so, war lustig, als irgendwie, oder ja klar, da hat dann einer mal so 10 Cent gespendet, dann ist halt so, oh cool, hat wieder einer geklickt und nicht, ob das jetzt 5 Euro waren oder 1 Euro, also klar, 5 Euro riesig, hat mal einer irgendwie 10 Euro überwiesen. Ich dachte, per PayPal. Ich, okay, cool, wieso 10 Euro? Ja. Ich war ganz von Socken. Ja. Aber da geht es eigentlich gar nicht drum. Ist viel schöner, eigentlich Feedback zu kriegen und sagen, ja, war toll, weiter so. Oder bringt doch nochmal dies oder das. Ja. Also, den Faden, glaube ich, gerade verloren, sorry.
Nee, ich finde das hochspannend, sich mit dir auch so auszutauschen. Also Feedback ist am Anfang ganz, ganz wenig. Mhm. Also ich glaube, ich habe angefangen zu senden im Februar 2012 und ich glaube so, es ging so, die ersten Sachen kamen so im Mai. Und zwar im Mai passierte etwas, das fand ich hochspannend und sehr lustig. Ich habe dann bei Twitter halt so ein bisschen die Episoden angekündigt, habe gesagt, hier gibt's das oder das Thema. Und irgendwann kriegte ich ein Feedback. Hallo, wo ist denn dein Flatter-Button?
Ah,
Und ich guckte auf mein Telefon und sagte so, Flatter-Button? Flatter? Was ist denn das?
On, off? Soll ich hier drauf drücken?
Aha, okay. Ja, und gut, dann habe ich Flatter-Button eingebaut und dann, ja gut, und seitdem, ich habe so durchschnittlich plus minus 10 bis 15 Euro pro Monat.
Oh, ganz schön. Also, ja, wenn im Vergleich... Aber gut, wir haben ja auch nur 700 Hörer.
Also, ne, aber ich weiß, es sind ein paar Hörer, die das auch so eingestellt haben, dass das irgendwie monatlich abgebucht wird. Also das ganze Flatter-System ist ja hochspannend, was da passiert.
Ja.
Aber ich finde, ein paar, die einfach sowas in den Hut werden. Es ist einfach ein nettes Dankeschön. Ich meine,
genau, darum geht's ja auch.
Ich habe das Geld jetzt auch genutzt, um das einfach wieder ins Equipment zu packen.
Klar.
Und dann damit ebenfalls solche Sachen zu machen. Und fange jetzt selber an, auch Flatter zu nutzen, um andere zu flattern. Also das ist etwas, was noch so ein Thema war, wo ich jetzt halt auch mit loslegen und sage, hier, das finde ich cool. Aber diese ganze Idee finde ich ziemlich geil.
Mhm.
Zum Thema Feedback, auch generell war es bei mir so, die ersten Feedback kamen dann so April, Mai, Juni rum, sehr sporadisch, sehr vereinzelt, mal mehr, mal weniger, viel erstmal so über Twitter, zum Teil über Xing. Am Anfang kamen auch halt so die typischen Trolle vorbei.
Das haben wir gar nicht. So? Die haben wir gar nicht.
Nee?
Nee, null.
Na doch.
Also dann habe ich natürlich schon einen Bekanntschaft. Also einen Spamfilter habe ich einen gekauften und das macht Sinn.
Ja, nee, ich meine gar nicht mal jetzt so Trolle auf dem Blog selber, sondern halt so in den verschiedenen anderen Sachen.
Okay.
Und ist so. Ja, die sind dann klar. Da, das gibt's dann halt.
Gibt's halt überall.
Ja, ist so. Ja? Ja. Und so richtig, richtig abgegangen ist das Ganze halt im Herbst. Wie gesagt, ich weiß nicht ganz genau, was passiert ist, ob das irgendwo Real Life Radio war, ist dieses Jahr, Hörsuper auch dieses Jahr, aber irgendwas ist halt im Herbst passiert, dass plötzlich auch die Hörerzahlen deutlich angestiegen sind. Mit den Hörerzahlen stiegen dann peu à peu auch die Rückmeldungen an. Und mittlerweile ist es so, ich sag mal, 2 Hörerfragen pro Woche.
Oh ja, toll.
Ein Feedback pro Woche durchschnittlich.
Schön, ja.
Mal mehr, mal weniger, aber das ist schon so das, wo ich dann jetzt anfange zu rudern, weil das will ja auch alles bedient sein.
Ja, und man hat ja auch einen gewissen Anspruch.
Ja, natürlich.
Das war auch das Thema, also Anspruch, das war mir halt auch super wichtig. Ich glaube, ich habe mir bestimmt, weiß ich nicht, 2-3 Monate Zeit gelassen, bis ich mit dem Podcast gestartet habe, bis ich das getestet habe, mit der Aufnahme gleich ein ganz teures Headset, gleich von Anfang an gekauft, ein Soundinterface mit den Shownotes. Ich wollte das halt gleich richtig haben, weil ich mag halt keine halben Sachen.
Mhm.
Wenn ich was mache, mache ich es richtig, außer vielleicht beim Basteln.
Ja.
Aber das ist halt was anderes, das mache ich ja für mich. Ne? Ich sage, nein, ich möchte das ordentlich haben, ich möchte Kapitelmarken haben. Wenn wir abschweifen, wenn einen das Thema nicht interessiert, dann kann derjenige vorspulen und kann sagen, prima, höre ich das nächste oder kenne ich schon, habe ich schon hier gehört, da gehört. Das ist ja immer so ein bisschen der Fluch bei einem monatlichen Format. Ich mich dann immer ärgere, wo ich denke, überall erscheint es plötzlich im Netz, weil wir hatten das Thema natürlich auch aufgegriffen. Ja gut, dann kann man vielleicht nur noch kurz am Ende des Monats berichten. Ja. Aber das war mir halt wichtig, dass ich gleich sagen kann, gleich richtig mit Kommentaren oder mit ja oder gleich einen Flatter-Button von Anfang an rein oder ja, wie auch immer.
Ja, da bin ich ja deutlich experimenteller angefangen. Also für mich war es einfach einfach Spaß. Ich habe schon immer Spaß daran, mein Wissen weiterzugeben. Mhm. Und es war einfach für mich eine Möglichkeit, es zu tun, ohne dass ich jetzt anfange, hier irgendwie Vorträge und noch ein Nöchchen zu halten oder eben halt Trainings anzubieten oder sonst irgendwas, sondern einfach zu sagen, ich finde es spannend, ich möchte, dass andere Ingenieure mein Wissen teilen. Ich finde, ich bin mittlerweile sogar an einem Punkt, der mich sehr fasziniert ist, dadurch, dass wir diese ganze Podcast-Geschichte ja machen und das Ganze im Netz steht und damit ja quasi für alle Ewigkeit vorhanden ist.
Mein Gedanke gerade. Genau
ist
das.
Ist das Wissen konserviert. Das heißt, ich meine, ich bin jetzt seit 13 Jahren als Troubleshooter und Systemingenieur unterwegs und habe viel gesehen. Ich habe viele Länder gesehen, ich habe viele Erfahrungen gemacht, ich habe viele Projekte gesehen, viele Firmen gesehen und es macht mir gerade wahnsinnig Spaß, dieses Wissen weiterzugeben und es ist eben nicht nur jetzt für den Moment einfach für andere verfügbar, sondern ist für alle Ewigkeit verfügbar. Ja. Ich bin mal gespannt, in 2000 Jahren, wenn wir dann quasi die Römer sind der Zukunft, dann hören die Leute unsere Podcasts und denken sich, um Gottes Willen.
Genau, tiefstes Mittelalter.
Ja, wie konnte man denn nur ein Rad viereckig machen?
Die mussten noch tippen. aber das ist wirklich, genau als du das sprachst, habe ich gedacht, genau das, also auch jetzt schon, wo ich sehe ja jetzt manchmal noch plötzlich, ich bilde mir ein, seit wir wieder auf dem Robocup Roboterfußball-Event waren, wo ich die Flyer verteilt habe, super viele Kiddies da gewesen. Ich habe irgendwie so 300 Flyer halt mal schnell durch den Kopierer gejagt und die da verteilt und bin sie auch alle losgeworden. Wo ich dachte so, und plötzlich konnte man sehen, auch wenn es halt nur die Top 10 in den Statistiken ist mit den Downloads, so konnte Ausgabe 4, Ausgabe 8, Ausgabe 6 tauchte wieder auf, wo ich dachte, ja klar, das ist halt nicht wie Radio, das ist dort eben für immer gespeichert.
Genau.
Hoffentlich, so Gott und die Cloud will. Und man kann es sich halt einfach immer wieder anhören oder beziehungsweise nicht immer wieder aufs Neue. So wie du vorhin sagtest, man hört sich das auch nochmal an hier. Was hat er da noch beschrieben? Wie geht noch diese Methode im Sinne von als Anleitung? Oder einfach hier, da haben sie doch in der Ausgabe darüber berichtet. Ich habe ja auch eine Seite, die ich leider ein bisschen vernachlässige, auf robotiklabor.de, wo es einen Menüpunkt, meine ich, Roboter gibt, wo halt so ganz unser Roboter-Logo, unser gezeichneter, ist und dann eben eine kleine Unterteilung nach Sensoren, Aktoren und ich weiß es schon gar nicht mehr, Hardware, Software und ich dann immer die Folge drunter schreibe und was und ein Wort, so was das Thema war, so Arduino oder was weiß ich, Mechanum-Räder oder was Motoren, ich müsste jetzt drauf gucken, ich will hier
Software, Sensoren, Aktoren, Antrieb,
irgendwie sowas, wo man dann halt einfach gucken kann, super, hier Sensoren, was hat er denn da? Ach, in Ausgabe 5, in Ausgabe 10, in Ausgabe 20. Ich hänge, glaube ich, ein paar Ausgaben dort hinterher, weil es eben doch sehr viele Themen jetzt immer sind, gerade wenn wir mal so lange Sendungen machen. Aber da kann man es halt einfach immer nochmal nachhören oder auch nachlesen, wenn man eben möchte. Und das ist ja einfach das Tolle an Podcasts. Ich meine, wem sage ich das? Das geht halt dann, wenn ich das will. Das kann ich beim Autofahren machen, da kann ich Pause machen, wann ich will. Oder wenn man so tolle Apps wie Instacast nutzt auf dem iPhone oder jetzt auch auf dem Mac, der spult eben auch noch per Default 30 Sekunden zurück. Das heißt, du hörst irgendwie zwei Tage nicht und denkst irgendwie wieder so, hä, kenne ich doch den Satz? Ah, alles klar, wieder im Thema.
Ja.
Und das Thema setzt sich fort. Genial. Also das ist auch eine Art von Wissensvermittlung. Oder sei es einfach auch eine Unterhaltung, wenn es ein bisschen lockerer ist. Was mir ja immer sehr wichtig war, so wie wir das ja auch in dieser Sendung gerade machen, dass man halt sagt, das ist Spaß, den kann man zuhören.
Genau.
Wenn sie mir zu viel gesabbelt haben, schalte ich halt ab. Ich bin müde, höre ich morgen weiter oder war langweilig, spule ich ein bisschen was vor. Oder,
genau, und wenn es mich gar nicht interessiert, dann höre ich die nächste Episode.
Genau.
Genau. Das ist ja das, was ich auch so faszinierend finde an diesem Format. Und das ist ja das, was ich auch geschaffen habe. Also bei mir heißt es Einstieg. Ja, weil ich mittlerweile einige Hörer habe, die dann eben irgendwann quer einsteigen. Und ich hatte dann so viele Fragen, wie fange ich denn jetzt am besten an?
Ja.
Ja, das ist eine eigene Seite, so ähnlich wie ihr eure Roboterseite habt, einfach gesagt habt, hier Einstieg, und das ist erstmal überhaupt die Intention und das steckt dahinter. Und das sind mal diese Folgen, wo es erstmal ums Systems Engineering geht und dann guckt euch halt mal an. Wo ich auch ein bisschen Bauchschmerzen mit habe, ist das Thema Archiv, da will ich mit dem Simon auch nochmal reden. wie wir das ganze Archiv mal noch ein bisschen hübscher kriegen. Dann habe ich alles so unter Nützliches zusammengeräumt. Was ich zum Beispiel, was hochinteressant ist, was total gut angekommen ist, das Thema Episodenplanung.
Oh, okay.
Ja, ich weiß nicht, bist du gerade online?
Ja, so ein Zufall.
Ja, genau.
Da wir über Skype telefonieren, könnte es sein, dass ich online bin.
Ja, dass du online, natürlich online bist, aber ich weiß ja nicht.
Sorry,
natürlich bist du online. Ja, selbstverständlich. Mal bald hier eine Live-Show.
Recht wie immer.
Und da findest du, wenn du auf den Zukunftsarchitekten-Podcast gehst, eben diese Episodenplanung. Mhm. Rechts, ganz rechts, das Mädel da mit dem Mobiltelefon.
Genau.
Und wenn du da drauf gehst, dann findest du dann noch ein bisschen kurze Erläuterung zum Thema Episodenplanung. Ganz am Anfang siehst du das Kanban-Board für die Podcast-Episoden.
Ah, okay.
Und was ich da halt gemacht habe, und das ist etwas, was Trello mich schon die ganze Zeit angefixt hat, ist eben...
Trello ist geil.
Ja, Trello, ich nutze Trello beruflich schon mittlerweile. Ich steuere damit ein ägyptisches Projektteam, das ist hochspannend.
Ich habe deinen Podcast... Jetzt, oh Gott, hoffentlich hört das keiner, oh Gott.
Nein, das hört keiner.
Das hört bestimmt keiner, dass wir uns hier gegenseitig, ich meine, das war ja nicht abgesprochen. Du hast mich ja angeschrieben, hast gesagt, hier, ich mache irgendwie selber einen Podcast und willst du was mit Roboter mal sabbeln? Sag ich, ja, klar, warum nicht? Ja. Da ich ja nicht wusste, wer du bist, habe ich mir natürlich ein, zwei Sendungen angehört und habe mir die mit dem Kanban rausgesucht, weil das bei uns bei der Arbeit auch gerade so ein bisschen hochkommt. Und das hast du sehr schön beschrieben, dass du das mit Trello nutzt und das mache ich seit 14 Tagen und ich bin begeistert und jeden, den ich treffe in der Firma, der es hören will und der es nicht hören will, hier Trello musst du unbedingt nutzen. Ich hatte mich schon vor einem Jahr dort registriert, aber es fast nie genutzt, bis ich dann irgendwie jetzt das mit dem Kanban gemacht habe und gesagt, das ist ja toll, mache ich Ideen und Listen und ich sehe auch gerade hier Ideen für Episoden, Backlog, Planned. Klar, das ist natürlich bei dir wirklich toll geeignet. Ich versuche gerade zu überlegen, ob das bei uns auch Sinn machen
würde.
Also
es hat für mich mehrere Vorteile. Das eine ist, ich habe wahnsinnig viele Ideen, weil ich bin viel unterwegs mit verschiedenen Firmen, verschiedenen Projekten, entweder als Speaker oder eben als Mentor oder packe auch manchmal noch operativ im Troubleshooting an. Mhm. Und ich sehe halt viele Dinge und denke, da muss ich auch noch was drüber reden. Also jetzt beispielsweise, wenn du ganz rechts guckst, gibt es die Episode 54. Da kann ich auch Zeitungsartikel indoors stopfen. Das war eine Aussage, die habe ich vor 6 Wochen von einer Systemingenieurin gehört, die sich fürchterlich aufgeregt hat gegenüber den Softwareingenieuren, dass sie da wahnsinnig viel Arbeit treibt in den Requirements-Werkzeug
nicht lesen. Ich hatte die Überschrift gelesen.
Ja,
das erinnert mich an einen Bekannten, der in seine Doktorarbeit irgendwo geschrieben hat, wer diesen Satz liest, der kriegt irgendwie 50 Euro.
Ja, sehr schön. Ja.
Es hat ihn bis heute niemand angesprochen.
Und weißt du, da schmeiße ich einfach alles rein, was schmeiße ich meine Ideen rein. Weißt du, da sind so Dinge aber auch drin, was ist ein Hackathon?
Mhm.
Ja, ich kenne einen Hackathon, ich komme aus der Software-Ecke, aber das kann man auch wunderbar auf Systemebene übertragen, solche Ideen halt. Dann gibt's das Backlog. Im Backlog sind wirklich Sachen, die konkret sind, also wo ich sage, das kommt, da siehst du dich auch schon an der zweiten Stelle stehen. Ja?
Oh.
Robotiklabor, der Podcast rund um Robert Kim.
Danke.
Ja, dann habe ich und da mache ich auch schon mal diese Definition, ist es ein Interview, ist es eine Hörerfrage oder ist es beides?
Mhm.
Was habe ich geplant diesen Monat? Ja, da siehst du ja schon ziemlich konkret, was kommt jetzt?
Mhm.
Ja, was ist in Arbeit? Was wartet auf die Veröffentlichung zum nächsten Sendetermin und was ist erledigt? Und es hat für mich spannenderweise zwei Effekte. Das eine ist, die Hörer können schwer abschätzen, wann ich sende. Also mein Plan ist eigentlich ja wöchentlich zu senden.
Oh,
aber
ja.
Ich habe natürlich auch noch einen beruflichen Background, einen familiären Background, der mir das einfach nicht immer ermöglicht.
Klar.
Ja, das heißt, ich switche so ein bisschen je nach Möglichkeit rum zwischen einmal wöchentlich oder zweimal wöchentlich.
Ja.
Oder alle 2 Wochen so. Das ist die eine Geschichte. Das zweite ist, mittlerweile habe ich relativ häufig Interviewsituationen. So wie mit dir jetzt heute.
Mhm.
Ja, das heißt, ich spreche mit Leuten, nehme das auf, hab dann mein Rohmaterial und dann, wenn du 2 Wochen nicht sendest, kann es sein, dass diese Aufnahme erst in 8 Wochen erscheint.
Ja.
Ja, weil guck, ich habe jetzt hier der Markus, das ist das mit dem Embedder moderne Softwareentwicklung.
Mhm.
Die Aufnahme ist, glaube ich, gewesen vor 5 Wochen.
Okay.
Die ist jetzt in der Planung für nächste Woche Dienstag.
Ja.
Weil ich aber jetzt nächsten Dienstag eine Woche später wieder sende.
Ja.
Wenn ich im 2-Wochen-Rhythmus bin, dann wäre es noch eine Woche später.
Klar.
Ja, genauso mit Retrospektiven. Der Marc, mit dem habe ich, glaube ich, auch schon vor 4 Wochen die Aufnahme gemacht.
Mhm.
Und so sehen einfach auch die Gäste eben wann kommt denn Ihre Episode mal so in Reichweite? Ja. Und ich habe gerade just heute durch Zufall auch eine Mail bekommen, da ganz oben siehst du Interview, Offboard, Diagnose und Systeme, ein hochspannendes, total faszinierende Episode, wo ich mich mit dem Christian unterhalten habe über Diagnosesysteme rund um komplexe Systeme wie ein Auto.
Ah ja.
Ja, wo ich einfach den Titel schon mal, ich hab einfach mal was reingetickert, ja. Und dann schrieb er mir heute eine Mail, sagt so, ja, das ist nicht offline, sondern Off-Board-Diagnose. Ja, ich hätte es wahrscheinlich sogar unter Offline-Diagnose veröffentlicht und ich schicke ihm mal vorher ein Preview und dann hätte er gesagt, hier Offline-Diagnose, nee, Off-Board-Diagnose, dann hätte ich wieder alles von vorne gerüttelt, ja, durchs Off-Phonic und so weiter und so weiter. Und das hat so für beide, also für uns alle, also wir sind wirklich alle drei, hat's einen Mehrwert. Ich kann meine Episodenplanung ein bisschen für mich transparenter machen. Die Hörer wissen ungefähr, was kommt denn so in den nächsten Wochen, und die Gäste wissen ungefähr, wann kommt meine Episode.
Okay, klar, ist natürlich bei dir anders, weil du sicherlich, weil du doch mehr Wissensvermittlung machst und natürlich auch mehr Aufnahmen machst.
Ja, klar.
Wir sammeln halt mehr so, was passiert denn so? Und berichten dann halt so darüber. Klar.
Wir haben das zum Beispiel wir haben das gesamte Systems Camp so organisiert. Ja, das heißt, du kannst auch durchaus eine Episode anschmeißen, ja, Episode für nächsten Monat. Ja, und dann kann über die Checkliste halt so, also das ist ziemlich geil, du kannst die Checklisten nämlich kopieren aus anderen Einträgen. Ja, also ich habe jetzt zum Beispiel hier die Checkliste da erstellt, wie ich eine Episode zusammenbastel.
Ja, habe ich gerade gesehen.
Genau, und dann kann ich das einfach schön abhaken und dann kopiere ich mir das bei einer neuen Episode einfach dazu und gut. Und du kannst Kommentare reinhängen, du kannst Verlinkungen machen auf Google Docs und so weiter. Das heißt, du kannst so alles zusammenführen und genauso haben wir das auch beim Systems Camp gemacht, also bei dem Barcamp, da haben wir auch das Trello genutzt und haben darüber quasi alles zentral gehalten. Und das hat schon wirklich, wirklich gut funktioniert. Sehr, sehr spannend.
Okay. Na, muss man mal gucken.
Probier's mal aus. Ja.
Trello generell, super Sache. Im Moment glaube ich, dass es für unser Format nicht so ganz so passt, weil wir die Themen halt immer eh nur kurz so vorstellen meistens oder so ein bisschen anreißen und dann ist dann, glaube ich, auch die Überraschung weg, wenn wir das jetzt schon vorab irgendwo drin haben. Ne, dann klicken sich die Leute das durch, so, ah ja, habe ich gesehen, jetzt berichten sie darüber. Ja, langweilig kenne ich schon.
Aber du musst ja nicht öffentlich machen.
Ja gut, okay, klar. Das ist sammle ich es halt zurzeit einfach im Evernote.
Ja. Gespräch läuft jetzt hier gerade auch parallel in Evernote. Ja, genau.
Das hat natürlich den Nachteil, weil die Synchronisierung halt nicht wirklich toll ist. Weil wir haben halt, wenn wir hier dann live senden, habe ich halt einmal links das MacBook stehen, rechts den iMac. Auf dem iMac läuft die Aufnahme und auf dem MacBook, wo, ich meine, es ist halt ein kleines Arbeitszimmer hier, wie man das privat so vielleicht hat. Und dann sitzen die zwei ein bisschen um das MacBook rum. So, das heißt, wenn wir einen Link aufrufen, dann mache ich das immer auf dem MacBook. So, wenn wir dann aber noch irgendeinen Kommentar haben oder reden gerade über was anderes, dann muss ich das natürlich in die Shownotes einfügen. Wenn ich das dann links mache und rechts mache, habe ich sofort einen Synchronisierungskonflikt, weil Evernote da wirklich schlecht ist. Richtig schlecht, was Synchronisierung angeht. Das verstehe ich auch nicht. Ich habe auch schon mal ein Ticket bei Evernote aufgemacht, weil ich Premium-Nutzer bin. Ich oute mich. Ich zahle auch gerne für Telekom, Software, wenn sie gut ist.
Ich auch.
Nein, wirklich. Ich bin auch ohne Telekom. Okay. Also ich habe das so richtig echtes Geld. Und habe geschrieben, Leute, in Zeiten von Git, warum kriegt ihr Synchronisierung nicht hin? Es hat einfach keiner geantwortet. So kann man natürlich Support auch machen. Man kriegt auch nicht mal eine Ticketnummer. So, ja, danke, wir haben Ihre Anfrage erhalten. Ah, naja, vielleicht geht das ich weiß nicht, vielleicht machen die Support in Indien. Können Sie bitte Totalausfall buchstabieren? Naja, schweife ab. Aber gut, im Moment nutze ich halt Evernote nach dafür, vielleicht auch mal mit Trello, mal gucken. Es ist immer noch Potenzial da. Ich bin schon froh, dass es am Ende dann doch so gut wirkt und mit allen, wie gesagt, Kapitelmarken und Ähnlichem, den Anspruch habe ich, das will ich einfach selber haben, wenn ich einen Podcast höre und das einer nicht hat, dann ist das schon, oder die Audioqualität so gruselig ist, da schaltet man halt ab.
Ja, also das ist, was mir halt wichtig ist, ist wirklich Inhalt und Audioqualität. Ja. Das mit den Kapitelmarken würde ich mir wünschen, dass ich es hinkriege. Es ist für mich halt immer noch oft ein relativ großer Aufwand. Ich hatte da mal zeitweise ein bisschen rumexperimentiert. Damals gab es noch keinen Podlove. Dann habe ich das ganze Thema komplett ad acta gelegt. Jetzt baue ich erstmal auf Podlove um.
Also als Aufnahmesoftware kann ich Reaper sehr empfehlen. Die GUI ist hässlich. Man muss halt diese Buttons ignorieren, die da links oben sind. Das ist abgrundtief hässlich. Aber Reaper, ich bin schwer begeistert.
Ja, wir hatten ja auf dem Podlove-Podcaster-Treffen, haben sie alle so ihre Sachen vorgestellt. Mhm. Also wie gesagt, ich habe hier mein Tascam DR40 und der kann auch angeblich Chapter Mark setzen.
Mhm, okay.
Kann er. Weiß ich nicht. Naja. Wir machen ein eigenes Barcamp auch noch für Podcaster, glaube ich.
Genau. Aber das war auch noch zum Abschluss vielleicht, das war auch noch eine Motivation. Ja. Du fragtest ja auch noch, also ich sag so Abschluss, weiß ich nicht, vielleicht haben wir noch was ganz Wichtiges vergessen, mal gucken.
Ja.
Warum ich diesen Podcast mache.
Ja.
Das eine war, dass ich gesagt habe, ich will auch mal was zurückgeben. Ich finde das toll. Ich profitiere da selber sehr von. Und was auch natürlich dann die Überlegung war, ja, aber über was mache ich einen Podcast? Und dann habe ich wirklich überlegt, okay, du kannst eigentlich nicht so richtig, so typischer Chef, nein, kleiner Scherz, du machst das halt nur als Hobby irgendwie, ja, was will man jetzt, naja, Technik, interessant, und jetzt mittlerweile Quadrocopter, so seit dem Herbst auch super, super spannend, hätte ich schon vor Jahren angefangen, wenn ich nicht mit Robotern schon was gemacht hätte, ich dachte, ein kostenintensives Hobby reicht, deshalb steht auch der Roboter ja seit einem Jahr rum, und dann habe ich überlegt, okay, Roboter ist super, super spannend, da bastelst du jetzt schon so viele Jahre mit rum. Und es gab, nach meinem Wissen, gab es einfach noch keinen Robotik-Podcast. Es gab einen, es gibt einen sehr guten, nämlich Robots, irgendwas auf Englisch, Robots, the Podcast around Robotics and News, aber der ist auch vom Format überhaupt nicht so, wie er mir zugesagt hat, weil er sehr, da kommt ein Jingle und dann kommt News, oh, thank you Sabine, this were the news, und dann kommt irgendwie der Teil, so alles super der Reihe nach, und ich sage, nee, das willst du nicht, du willst was Unterhaltsames haben, und es gibt keinen deutschen Podcast, der regelmäßig gesendet hat. Es gab, glaube ich, ein paar, aber die waren dann eingeschlafen. Und das war auch mit ein Thema. Ich dachte, es gibt eigentlich keinen. Das ist eine Nische und da kennst du dich ein bisschen mit aus. Oder zumindest hast du ein Halbwissen und kannst es irgendwie unterhaltsam rüberbringen. Und das war auch noch so ein Grund. Und das ist ja vielleicht für andere auch noch eine Motivation zu sagen, Mensch, da weiß ich auch was. Ich meine, es gibt ja Podcasts über alles, aber jetzt sind wir sehr in der Podcast-Ecke. Naja.
Ja, wobei, also ich glaube, das ist etwas, in dem wir sind da mittlerweile in einem so großen Ozean unterwegs. Ich würde mich tierisch freuen, wenn es andere Ingenieur-Podcasts gibt.
Klar.
Ja, also du bist jetzt quasi der erste Technik-Podcast, ein bisschen weiter gefasst, ja, den ich hier im Podcast habe.
Stimmt, ja, im Prinzip ja.
Ja, und ich hab schon vor einem guten Jahr eine Speaker-Anfrage gehabt, die sagt, hier, wir haben einen Podcast und finden wir super und so weiter. Kennen Sie noch andere Podcaster oder Blogger, die sich mit dem Thema Entwicklung und Ingenieure und so beschäftigen? Hm. Da habe ich gesagt,
nee.
Ja, also bin ja selber auf der Suche. Ich würde mich ja total freuen, weil ich diesen Austausch, wie wir werden das heute ja auch machen, total faszinierend finde. Und es gibt SE Radio und die ganzen Sachen, aber das ist alles, die streifen manchmal so diese Embedded-Mechatronik-Technik-Ecke, die wir so bedienen, aber dann kommen die ganz schnell wieder zurück, wie mache ich eine Web-Datenbank und wie mache ich eine Website und wie kann ich responsive machen und sowas, wo ich dann immer denke, nee, das ist dann doch nicht mein Feld. Naja, und ich würde mich tierisch freuen, wenn andere Ingenieure anfangen würden, zu podcasten. Ich weiß, es gibt mittlerweile 2-3 Leute, die angefangen haben zu bloggen, was zumindest mal in diese Richtung geht, aber ich bin nun mal Audio. Ja, bin ich umsonst Ingenieur geworden, weil sonst hätte ich auch Deutsch studiert. aber das ist, ich glaube, es gibt in dem Sinne keine Konkurrenz, sondern es gibt eine Ergänzung. Ja, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ach so. Ja, wo soll es mit eurem Podcast so ein bisschen noch hingehen?
Ja, ich weiß es nicht. wir lassen das ehrlich gesagt einfach auf uns zukommen. Wir sind jetzt seit einigen Ausgaben zu dritt. Der Alex ist noch dabei. Der hat nicht wirklich auch Ahnung. Hat, wie wir, bastelt auch selber nicht mit Robotern. Der ist auch wirklich mehr so ein Anwender, der sagt, ach, wenn es was Fertiges gäbe, würde ich mir das kaufen. Aber der unterhält halt gerne. Oder was hat er selber so schön auf unserer Teamseite? Wir haben jetzt eine Teamseite, dass man auch mal ein Gesicht dazu hat. Außer bei Martin, hat einen geheimen Avatar. dass er gesagt hat, irgendwie, ich höre mich halt gerne reden, mir macht das Spaß. Und er guckt sich sogar, bereitet sich da sogar drauf vor. Das heißt, ich sammle immer so die Themen eigentlich alle selber zusammen, was ich so im Netz Interessantes finde, wo ich denke, das könnte andere interessieren, nach meinem Dafürhalten. Und er guckt sich das dann vorher immer so ein bisschen an und dann sprechen wir halt darüber. Aber so richtig, dass wir sagen, das soll die Reise werden, ist bisher eigentlich nicht da. Ich fände es mal durchaus spannend, ein Hörertreffen zu machen. Aber nun haben wir A, nicht sehr viele Hörer, vermute ich, zumindest wenn man das mal angedeutet hat oder auch per Twitter. Man kann uns ja auch auf Twitter oder appnon@ unter Robotiklabor folgen. Dann gab es da nicht wirklich Feedback oder wenn ich mal spontan gesagt habe, hier, wir sind in Magdeburg bei dem RoboCup, den ich vorhin erwähnte, schon mehrfach, da kam nicht wirklich eine Antwort. So ein Roboter-Barcamp wäre vielleicht tatsächlich mal eine Überlegung. Vielleicht war das andere ja auch sehr kurzfristig, mal zu sagen, hier, wie sieht's aus? Lasst uns mal treffen. Kommt nach Hannover, ist relativ, das hat den Vorteil, die Hannover nicht mögen, man kommt hier sehr schnell gut weg.
Und ja.
Man kommt eben aber auch sehr gut hin. Ich fand Hannover
im Moment
auch immer.
Man von Köln wunderbar hin und nicht weiter.
Ja, Berlin ist gerade nicht so günstig.
Ja.
Da ist immer noch, hat die Bahn noch ein bisschen Wasser unter den Schienen, aber da können die leider auch nichts für.
Schwimmbahn.
Ausnahmsweise können die da mal nichts dafür. aber ansonsten ist es hier schön zentral und erreichbar. Ich habe Hannover sehr schätzen gelernt. Bin ja auch zugezogen, erst seit 93, aber egal. Ja, also wir haben eigentlich nicht so den Plan, dass wir sagen, wir möchten gerne das erreichen. Ich würde mich freuen, wenn wir tatsächlich noch mehr Interessierte finden und noch mehr Leute dafür begeistern können. Deshalb freue ich mich auch, dass wir zum einen bei der Hörsuppe jetzt sind. Da hast du mich sehr positiv mit überrascht. Das wusste ich selber noch gar nicht.
Ja,
vielleicht eine schöne Quelle auch für viele, die sagen, ach, Roboter, das ist ja interessant. Dann, dass wir uns jetzt live hören, war schon ein großer nächster Schritt. Das ist auch nochmal, der Alex sagte irgendwie auch, Mensch, das ist richtig für mich so das Salz in der Suppe. Das macht richtig eine Freude. Oh, live. Da ist ein Chat, mit dem kann man interagieren. Das finde ich auch ganz spannend. Das macht sehr viel Spaß. Was auch nicht sehr leicht ist, weil es zum einen 30 Sekunden versetzt ist und man zum anderen auch eben darauf eingehen will. Das finde ich immer sehr gut und die Kollegen das dann auch eben gleich live sehen, die Hörer. Ne? Man pastet gleich den Link rein, über was man spricht und die Leute können sich das Video angucken oder die Seite oder. Ansonsten gibt es tatsächlich nicht wirklich große Pläne. Durchhalten, weitermachen? Nee, durchhalten klingt so negativ. Weiter dabei bleiben und weiß ich nicht. Vielleicht gibt es noch mal Gäste. Vielleicht hat ja auch mal einer Lust, bei uns mal mitzumachen. Oder auch ich hätte gerne Lust mit anderen Leuten, wenn die sagen, Mensch, ich würde auch gern mal in deiner Sendung berichten, so wie wir das jetzt machen, per Skype aufzeichnen und dann hinterher zusammen die Spuren zusammenführen oder sowas. Könnte ich mir auch gut vorstellen durchaus. Vielleicht gibt es ja auch Leute, auch aus deinem Podcast, die sagen, Mensch, ich habe was Interessantes, ich mache was mit Robotern oder im weitesten Sinne, das ist unser Roboter Podcast heißt ja nun mal wirklich, wir beschäftigen uns im weitesten Sinne, was dazugehört. Und das kann ja von bis sein. Das kann ja sein Sensoren, Mikrocontroller, Entwicklungsumgebungen, Mechanik, Löten, was auch immer. Und wenn da Leute Interesse haben, können sich gerne über die Webseite robotiklabor.de bei mir melden, über das Kontaktformular und dann, so wie du das ja auch gemacht hast und gesagt hast, wie sieht's aus? Mach doch mal.
Genau.
Ja, und macht ja auch Spaß.
Genau. Und dementsprechend auch nochmal ein Aufruf an die Hörer hier vom Zukunftsarchitekten-Podcast. Wenn ihr Themen habt oder wenn ihr gar sogar in diesem Umfeld aktiv seid, egal ob das jetzt eher Forschung ist oder eher Umsetzung, also Serie, meldet euch einfach bei Markus Knapp beim robotiklabor.de und sagt ihm Bescheid. Ich glaube, es wäre einfach eine tolle Vernetzung, eine tolle Verknüpfung, wenn sich da auch irgendwo ein Mehrwert ergeben würde.
Ja, gerne.
Also denke, das ist ein großes Thema. Haben wir noch irgendwas vergessen?
Bestimmt.
Nach 1 Stunde 37 haben wir, glaube ich, mit irgendwas noch vergessen,
oh,
oder?
Ja, ich glaube nicht. Schauen wir mal. Schauen wir
ich stelle gerade fest, mein Aufnahmegerät zeigt mir sogar noch die verfügbare Zeit auf der Speicherkarte an. Das ist mal was Neues für mich.
Das beruhigt mich, dass der Satz nicht endete mit, dass es gar nicht aufzeichnet.
Ja, aber wir machen ja Double Ender, dann hättest du es ja.
Ich nehme nur mich auf.
Du hast die Aufnahme vergessen zu starten.
Ja, wie bei der letzten Live-Sendung. Nach 8 Minuten gemerkt, vor lauter Aufregung.
Oh, das fand ich mal ziemlich
cool. Aber das ließ sich noch größtenteils
cool gemacht, cool, dass ihr es hinterher zusammengeschnitten habt.
Ja, schön. Das ist halt menschlich.
Ja, Markus, ich glaube, wir haben jetzt für die Hörer ziemlich viel, ziemlich intensiv das ganze Thema durchgesprochen, auch in einer ganz anderen Art und Weise der Episode.
Ja.
Gefühlt, ich würde mich auch mal interessieren, mein Feedback. zu bekommen von den Hörern. Aber auch wenn ihr zum Markus oder zum Robotiklabor geht, sagt mal beim Robotiklabor Hallo, schönen Gruß vom Zukunftsarchitekten.
Genau.
Damit der Markus auch mal einen Eindruck bekommen kann, okay, wie viel vielleicht auch in meinem Ingenieurskontext sind da in dem Umfeld unterwegs. Ich danke dir, Markus, für dieses wunderbare und wahnsinnig spannende Gespräch.
Ich sage auch Dankeschön.
Und ich kann mir vorstellen, dass das nicht das letzte Mal war, dass wir uns unterhalten haben.
Ja, schauen wir mal. Gerne.
Genau. Also in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss. Das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten-Podcast. Alles Wissenswerte der heutigen Episode findet ihr in den Shownotes unter zukunftsarchitekten-podcast.de/60. So bleibt es mir nur zu sagen, ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich auf eure Feedbacks. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, lacht viel und habt viel Spaß, was immer ihr auch gerade macht. Nutzt das Wissen und entwickelt Systeme mit Stolz und Leidenschaft. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Mike Pfingsten.